前行。南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，无上甚深。
Du, ich für die Steuer, ich mach keine Ablage.
Warum ist die Ablage wieder heute?
Ja, jetzt habe ich festgestellt, dass mir im Jahr 2018 der Sohn von Osama Bin Laden und der Gründer von ISIS 30.000 Orgen überwiesen hat.
30.000 Orgen.
Steht hier drin, Osama
Bin Laden. 百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。
第八品禁律第十三季
前半季。
Ich bin so flauschig bei Spotify. Ich hab Spotify Premium. Ja, was ist das? Geil.
一不善事
被读十遍。
浩谈世间热，无益不善事。浩谈世间热，无益不善事。浩谈世间热，无益不善事。浩谈世间热，无益不善事。浩谈世间。
Man das hört das Geräusch, hört aber keiner. Nein.
Ach schade. Dann vielleicht stöhne ich dazu, so, dass man weiß, dass ich gerade massiert werde. Oh, angenehm. Oh.
Vielleicht brauchst du noch ein zweites Mikro fürs Massagegerät.
Oh, ist das schön. Ich esse, schau mal hier, ich esse
gerade. Was isst du denn? Ist das ein Eis?
Ein leckeres Spaghetti?
天热无益不善事，浩谈世间热无益不善事，浩谈世间热无益不善事，浩谈世间热无益不善事，浩谈世间热无益不善事，浩谈世间热无益不善事。
Es ist so viel passiert, Jan. Wirklich, die Welt rumort gerade. Sie pulsiert und es ist einiges los. Jan hat sich nochmal einen richtig großen Löffel gerade im Mund gesteckt. Wir haben wie immer FaceTime. Ich kann Jan sehen. Was Sie jetzt nicht sehen können, liebe Zuhörer, Jan ist frisch geduscht, er hat einen Pulli an und der sieht aus, als wenn er so mit Wäschestärke gewaschen wurde.
本自战毁他过，浩谈世间热，无益不善事。半余必然生，自战毁他过，浩谈世间热，无益不善事。半余必然生，自战毁他过，浩谈世间热，无益不善事。
Der Stand der Baustelle. Ich sehe ab und zu bei Instagram bei Finn Kliman, dass ihr da irgendwelche Sachen rausholt und irgendwie letztens noch so eine alte Plattenkiste von Gunter Gabriel gefunden habt.
Es hört nicht auf. Der hat im ganzen Schiff hat Gunter Gabriel noch irgendwelche Sachen in der Bilge. Weißt du, was die Bilge ist beim
ja,
Schiff?
Ja, klar. Unten das,
die Bilge,
wo das Wasser ja, reinläuft.
半余必然生，自战毁他过，浩谈世间热，无益不善事。半余必然生，自战毁他过，浩谈世间热，无益不善事。半余必然生，自战毁他过，浩谈世间热，无益不。
Oben mit dem Seil versuchen die in die richtige Richtung zu ziehen, damit die nicht ins Wasser fallen, weil wir haben natürlich die Wasserschutzpolizei, die hat ein Auge auf uns geworfen, was wir da machen.
Wirklich? Und dann habt ihr schon Polizeiärger bekommen vom Wasser?
Nein, Quatsch, überhaupt nicht. Jeder freut sich, dass wir da sind. Wir sind gerade wir sind die Big Kings in Harburg. Also jeder ist gerade ganz glücklich.
第八品禁律，莫贪诸有情，则仗时性慧，亦毁厌离心，终遭愁叹苦。莫贪诸有情，则仗时性慧，亦毁厌离心，终遭愁叹苦。莫贪诸有。
Schweiß mit der rechten Hand, mit der linken Hand komponiert er ein neues Album, was irgendwie
ja,
die Welt bewegt. Mit der rechten, Fuß macht er eine Insta-Story und links unten macht er noch eine neue Modelinie, die in seinem Hofladen verkauft.
Aber der ist ja auch damit, guck mal, Finn ist 28 Jahre alt und ist damit geboren worden. Ich habe darüber auch nachgedacht. Der ist.
情则仗时性慧，亦毁厌离心，终遭愁叹苦。莫贪诸有情，则仗时性慧，亦毁厌离心，终遭愁叹苦。莫贪诸有情。则仗时性慧，亦毁厌离心，终遭愁。
Ja, aber die Sache ist, er hat ja Bock da drauf. Es zwingt ihn ja keiner. Das ist ja das Perverse. Der hat einfach Bock, was zu unternehmen und zu tun. Ist ja keiner, der sagt, ey Finn, mach das mal bitte alles, sondern der sagt, ich hab da Bock drauf.
Du, ich komm aus einer Handwerkerfamilie. Ich frage mal ganz kurz, also muss man sich das so vorstellen. Entschuldigung, ich hab Eis im Mund.
Jo, 意坏真常把，若心专念彼，此生将虚度。无常众亲友，意坏真常把。若心专念彼，此生将虚度。无常众亲友，意坏真常把。行为同凡愚，必堕三恶趣。
Reingedrückt und kommt vor der Gipsplatte wird gemacht und du bist in.
Wir werden mit
einer Rohre gezogen, Elektrik wird gezogen und da kommen so drei
Tage. Wir werden mit einer Ausgleichsmasse werden wir den Estrich, der auch schon ein bisschen verlebt ist.
Oh, wenn man so Q7 Spachtelung oder Q5 Spachtelung, was machst du? Du machst Tapete, wie machst du? Sag mal, wie machst du das?
Dreier-Tapete.
Ich mach nur noch Q7 Spachtelung, du. Q7 Spachtelung gut, ganz glatte Wand. Ganz glatte Wand.
Ich kenne ganz gut.
必然生，自战毁他过， 半鱼必然生，自赞毁他过。半鱼必然生，自赞毁他过。
后半句，慢读十遍。
浩谈世间乐。
Der Maler nix, der Gynäkologe bleibt bei mir in der Firma. Letzte Woche hatten wir einen Auftrag bei jemandem gehabt und der war nicht da. Und dann hat der Gynäkologe die gesamte Wohnung durch Schlüsselloch tapeziert. Der ist so freulich, ich weiß.
不义不善事，浩谈世间乐。不义不善事，浩谈世间乐。不义不善事。浩谈世间乐。
Ein Sandstrahler und wir brauchen jemanden, der von innen das ganze Metall
Sandstrahler mache ich dir kein Problem.
Hast mach du ich Sandstrahler, mach ihn rein in den LKW.
Mach ich dir.
Nee, ey. Nee, aber Jan, sowas stirbt alles aus, so ein Handwerk. Das ist wirklich wahr. Und irgendwann kannst du dir alles nagelneu kaufen, aber es geht ja bei diesem Boot um wirklich ein uraltes Boot. Ein
Regen. 不义不善事，浩谈世间乐。不义不善事，浩谈世间乐。不义不善事。浩谈世间乐。
Die Erfahrung habe ich aber auch gemacht mit Handwerkern, gerade im städtischen Raum. Die wenigen guten Handwerker, die zuverlässigen Handwerker, die sich erstmal dazu bereit erklären, einen Kostenvoranschlag zu machen. Über diese Schwelle musst du erstmal rüberkommen. Und die sehen, und die richtig gute Handwerker, die wissen, was sie können, die sehen die am
Gesicht. 不义不善事，
仅读十遍。
浩谈世间乐，不义不善事。浩谈世间乐，不义不善事。浩谈世间乐，不义不善事。浩谈世间乐，不义不善。
Wusste ich, hat er mir versucht, obwohl er hätte eigentlich das komplette Geld haben können, hat dann weniger genommen, weil er meinte, Feilchen macht Spaß. Du musst jetzt Feilchen mit mir. Und dann habe ich das so ein bisschen, aber ich finde das unangenehm.
Aber wie kommt das, dass Handwerker keine Stimme haben? Warum gibt es diese Bares Ferraris Shows mit 270 Shows im Jahr im ZDF? Im ersten deutschen Fernsehen macht das jetzt Oli P. ist wieder da. Ja, der hat auch eine Antiquitäten-Show. Warum gibt's Kochshows? Aber warum nicht mal so eine geile, nicht mit Tine Wittler, die dann da rumläuft und alles ich will mal eine geile Show sehen, wo Trockenbauwände eingezogen werden, wo mal Elektrik gemacht wird, wo mal Steckdosen mit Verkabelung mal auf den neuesten Stand gebracht wird. Tischler, ich finde die Handwerker, für die ich am meisten Respekt habe, Tischler.
Das kannst du ja, ey, Tischler. Viel davon kannst du ja wirklich bei Finn Kliemann auf seinen Videos sehen. Der macht ja wirklich tatsächlich wahnsinnig viel.
Nein, aber ich meine,
Olli, du meinst den richtigen, du meinst den richtigen Handwerker.
Einer, der reinkommt, der fünf Bulgaren dabei hat und macht die ganze Bude zwei Tage fertig, macht der Didi.
Vielleicht ist das ein Auftrag für die Bild- und Tonfabrik. Meine anständige Handhandwerker.
Ja, aber wirklich, wo da Mittag wird Eistee getrunken. Erstmal Eistee, gib Frikadelle für alle. So. Ja. Und da hast du ein bisschen Senf im Mundwinkel, machst du trotzdem fertig die Wand und dann kackst du noch in so eine Zwischenwand rein und spachtelst zu.
Als kleines Andenken.
Das ist übrigens,
ob Handwerker das wirklich machen?
Ja, natürlich machen Handwerker das. Was ich alles schon gefunden habe.
Eine einzige Stein mit Scheiße vermörteln, nur irgendwie als kleines Andenken, damit immer, wenn sie vorbeifahren, da ist ein Haufen von mir
rein. Kein Problem. Ich finde auch immer schön Handwerker, die während sie einen Auftrag haben, eine längere Handwerkerangelegenheit. Ich hab's mal bei einem Kollegen, der hat mal einen größeren Umbau in Berlin, in einem schön in der schönen Gegend in Berlin. Und der hatte Handwerker beschäftigt. Und irgendwann sagt er dann, ja, ey, die sind ja 2 Monate bei mir. Und jetzt letzten Monat hat er sich so einen fetten neuen Wagen gekauft. Und ich habe ja das Gefühl nicht los, dass er das alles von meinem Geld macht. Und dass er mich über den Tisch gezogen hat. Und kam er erst an mit so einem Multipler irgendwie, wo die ganzen Fahrrollen drin waren. Und dann fuhr er nur noch mit so einem fetten Mercedes vor und ließ dann wirklich die Bulgaren kommen. Weil das wollte ich eben noch erzählen, die neue Evolution im Handwerksgewerbe.
Hör mal auf hier mit den Stereotypen mit den Bulgaren.
Es ist der polnische Arbeiter, der hat vor 10 Jahren die Wohnung gemacht für 20 Euro, ganzen Tag. Der hat jetzt, der steht nicht mehr auf, du machst den Arsch nicht schmutzig, du. Der kommt und hat erstmal 5, 6 Bulgaren mit dabei, die machen die Wohnung für mich. Ich komme, gucke und kontrolliere Endkontrolle und mache alles gar nicht, du.
Vielleicht ist der Bulgaren Grund, dass Handwerk ist so in Verruf geraten, vielleicht auch, weil es genauso, wenn du so Baustellen mal siehst irgendwo und du weißt genau, jemand, eine eigene Firma nimmt den Auftrag an. Nach 2 Wochen geht die Firma pleite, hat die Kohle, macht irgendwie die Firma wird aufgelöst und der Typ muss das Geld nicht zurückzahlen. Nächster Auftrag, was ist denn eigentlich mit dem Flughafen in Berlin gewesen. Das ist ja nun mal so, dass der Handwerker auch an sich manchmal das vielleicht ein bisschen übertreibt mit der ganzen Verhandlungsgeschichte und dann doch zu wenig macht und zu viel Geld kassiert. Gibt es auch. Ich will jetzt also auch keine Stereotypen.
Na, du, kein Problem. Der Flughafen macht dir fertig. Du, 2-3 Wochen mache ich dir einen, du.
2-3 Wochen komme ich mit Freunden fertig.
Ehrlich, ruf ich Verwandtschaft an, du.
Kann man da eigentlich mal rauf auf das neue Gelände?
Kann man doch, kein Problem machen. Ja,
ich hab Schlüssel.
Wenn ich ein bisschen Schüttgut brauche oder Farbe oder Rigipsplatten, fahre ich auf Flughafen, hole ich mir einfach. kein Sound drumherum. Drumherum. Ja, ey, ich komme aus einer Handwerkerfamilie. So wird bei uns gesprochen, so ist das nun mal. Und auch diese Mentalität. Das ist aus dem Leben gegriffen, aus der eigenen Familie. Deswegen legt mir das bitte nicht als Rassismus aus. Es ist Familismus, nennt man das.
Was mich, welche Berufsgattung ich letzte Woche mir sehr imponiert hat, wieder war ein Taxifahrer. Ich habe einen Taxifahrer gehabt, der hat mich vom Bahnhof nach Hause gefahren. 35 Minuten haben wir gebraucht. Es war komplettes Verkehrschaos. Und er war höflich, wie meine Oma damals gesagt hätte, Ausländer, aber gepflegt. Ja, tut mir leid, so hat meine Oma noch geredet. Das ist so, meine Oma hatte noch so geredet, die hat das nicht böse gemeint, die kann das nicht anders und das ist nicht gut, das ist klar. Aber pass auf, Taxifahrer, wir 35 Minuten, wir fahren von meiner Haustür, ich bezahle. Er dreht sich um und sagt dann tatsächlich zu mir, nach 35 Minuten Schweigens, die letzten Sendungen waren wieder sehr, sehr gut, die sie gemacht haben. Ich höre das jetzt immer sonntags irgendwie, wenn ich meine Schicht habe, fest und flauschig, wirklich total und auch wirklich lustig gewesen. Hatte so auch 2-3 Sachen. Ich so, oh, dankeschön. Und dann bin ich ausgestiegen und stand da verwundert und habe gedacht, Ego-Olli, wenn ich jetzt mit Olli Schulz da gesessen hätte und die Sendung höre, hätte ich ihn noch ein bisschen voll gelabert und der hatte so viel Anstand oder keine Ahnung und hat nicht einmal das Wort mit mir versucht. Also ich meine, der hat ja gesehen, dass ich da sitze und hat dann aber erst am Ende einmal was Nettes gesagt und hat ansonsten die Fresse gehalten. Wenn jetzt zum Beispiel mein Lieblingsbassist, wenn jetzt James Hetfield, also ich bin jetzt nicht James Hetfield, ach, du weißt, was ich meine, irgendein Typ, von dem ich was höre oder verfolge, ins Taxi steige, dann könnte ich nicht meine Fresse halten, 35 Minuten.
Was würdest du machen? Du steigst ins Taxi ein du bist Taxifahrer. Du bist Taxifahrer und James Hetfield steigt ein. Was machst du dann? Wie muss man sich das vorstellen? Weil erstmal die ersten 2 Minuten wird im Rückspiegel geguckt und dann so gegrinst. Oder in sich
nennen. Ich würde anfangen mit einer. Ich würde das Wort ergreifen.
Ja, aber wie wirst du denn ansprechen, Herr Mr. Hetfield? Er drückt auf dem Handy rum. Er ist abgelenkt. Du siehst, er hat irgendwas mit der Plattenfirma.
Nee, wenn er aufs Handy rumdrückt, dann nicht. Wenn er so einer ist, so ein Handytyp ist. Ey, wenn James Hetfield so ein Handytyp ist.
Oder er hat eine Gitarre dabei und übt hinten noch.
Ja.
Nee, wie würdest du den ansprechen? Wie würdest du das Gespräch beginnen, ohne dass es uncool wird?
Es wird uncool werden, auf alle Fälle. Trotzdem würde ich es machen.
Hey, I'm Olli.
I'm sorry to, geil, wenn ich jetzt hier auf Englisch. Yes,
no. I'm sorry to interrupt you by of me.
Hey, Mr. Hetfield, it's me, Olli Schulz. I'm sure you heard of me.
I'm a taxi driver.
Yeah, I'm the taxi driver here. But, ich würde auf alle Fälle so eine Connection, dass ich auch Musiker bin und schon gearbeitet habe, ihn sehr oft live gesehen habe mit seiner Band in den 90ern wie in den Nullerjahren und das Gesamtwerk von Metallica in- und auswendig kann. Mm. Bis auf die letzten beiden Platten.
Du, Olle, kein Problem. Du,
ich muss mit dir reden, wir sind schon bei da sind. Hast du The Dirt gesehen? Mötley Crüe, den neuen Film?
Habe ich leider noch nicht gesehen. Ich bin versunken in die Serie Veep bei HBO. Da bin ich jetzt inzwischen bei Staffel 4 angelangt. Und ich muss mal ganz kurz
auch sehen.
Julia Louis-Dreyfus, was für eine unfassbar gute, lustige Schauspielerin. Die ist mir völlig durchgegangen bislang, weil ich immer nur, leider, ich kann mit Seinfeld nicht so viel anfangen. Mit Seinfeld und mit irgendwie Friends und diesen ganzen Sitcoms aus den 90er Jahren.
Kannst du nicht mit anfangen?
Ich habe da, vielleicht kommt das irgendwann noch. Ich habe da nie einen Zugang zu gefunden, weil mich das Gelache immer gestört hat.
Ich schwöre, pass auf, ich sag dir eine Sache, wenn du nochmal richtig krank wirst, ne, so richtig Lungenentzündung im Bett liegen musst.
Drück mir mal die Daumen, dass das eines Tages passiert.
Ich wünsche dir das nicht, aber ich sag dir eine Sache, du bist richtig krank, keiner ist da, Familie hat dich abgewandt oder du bist im Ausland alleine krank irgendwie und hast 2-3 Tage bettlägerig. Dann fängst du einfach mit Seinfeld an und dann verstehst du es, wenn du dann die Ruhe in dir hast. Dazu musst du richtig Zeit dir nehmen, weil es eine andere Geschwindigkeit ist als heutige Serien, aber auch ein wahnsinnig brillanter Humor, immer noch, finde ich, von Larry David geschrieben und Jason Alexander spielt Larry David. Er spielt ihn wirklich 1:1. Wenn du so ein bisschen Kirby Enthusiasm kennst, dann siehst du, wie Larry David sich selber reingeschrieben hat in diese Serie. Es ist eine ganz, ganz kluge, tolle Serie.
Und Julia Louis-Dreyfus ist die Hauptdarstellerin bei Veep, habe ich letzte Woche schon erzählt. Eine fantastische Serie. Und ich bin fassungslos, auch wie viele gute Leute aus dieser ganzen alten Daily Show mit Jon Stewart-Welt da mitmachen. Das ist so die zweite, dritte Reihe der sehr guten Autoren in Amerika. Und die spielen da alle mit. Es ist wirklich Anna Klumsky von My Girl, wo ich noch vor ein paar Monaten gesagt habe oder vor ein paar Wochen gesagt habe, dass sie diejenige ist, die am Ende von My Girl stirbt. Dabei ist natürlich Macaulay Culkin derjenige, der stirbt, weil er weil er glaube ich von Michael Jackson gestochen wurde und das dagegen allergisch war gegen
Michael Jackson.
Die Stiche von Michael Jackson, dann ist er schwillt was zu im Hals und dann stirbt er glaube ich am Ende von My Girl.
Ich wollte über The Dirt noch erzählen, den Film, die Mötley Crüe-Biografie, das Buch kam vor ungefähr 10 Jahren raus, war damals ein Riesenaufschlag, was für ein verdrogtes und verhurtes Leben diese 4 Amerikaner geführt haben. Das haben viele gelesen, war so ein Bestseller und war auch wirklich damals so, es ging halt wirklich darum, die haben wirklich Schlag auf Schlag alles an Drogen vernichtet. Das ist Nikki Sixx, der Bassist, war 2-mal klinisch tot, war heroinabhängig. Der Sänger Vince Neil hat den Gitarristen von Hanoi Rocks, einer Befreundung, Band, einfach totgefahren, besoffen mit dem Wagen, mit dem Porsche, nachts noch mal Bier holen gefahren.
Tommy Lee war doch der Schlagzeuger, oder?
Tommy Lee war der Schlagzeuger, der dadurch bekannt war, dass er erst mit Heather Locklear zusammen war. Das ist eine legendäre Szene in dem Film, wo sie sich auf einer Party treffen, das erste Mal, und er sagt zu ihr, I love you, ich habe alle Folgen Cold für alle Fälle gesehen. Und dann sagt sie, I'm not Heather Thomas, I'm Heather Locklear. Weil das war die aus Denver, klar, er hatte sie verwechselt. Mit der war er lange zusammen, dann war er mit Pamela Anderson zusammen, das wird aber dem Film alles gar nicht gezeigt. Und eine Sache muss man sagen, das ist alles wirklich exzessiv. Der Film besticht allerdings durch eine Sache. Es wird nicht einmal diese Band gezeigt, wie sie Musik wirklich macht. Also man sieht sie beim Proben und beim Auftritt, aber nicht einmal, dass Musik irgendeinen Stellenwert bei denen hatte. Und man kann das alles abfeiern, den Lifestyle von Mötley Crüe, aber offen gesagt haben die keine 5 guten Songs in ihrem Leben geschrieben, sondern eigentlich nur richtig dumme Scheiß Rock'n'Roll-Mucke, die aber auch nicht so geil war wie AC/DC, Motorhead oder irgendwas anderes in diesem Genre, denn irgendwann so in Glamrock abgewandt sind. Und da gibt es auch diese Geschichte, Nikki Sixx hat dann rumgeprollt in seinem eigenen Buch, was er noch geschrieben hat, dass er bei Monsters of Rock 84, glaube ich, die Frau von Iron Maiden-Sänger Bruce Dickinson gevögelt hat. Mhm. Und zwar hat er die gevögelt und am nächsten Tag erst erfahren, dass das die Frau ist. Hat er im Buch mit rumgeprotzt. Bruce Dickinson hat das allerdings erst durch das Buch erfahren. Oh. Und das ist natürlich scheiße. Er hat sich scheiden lassen, war allerdings auch schon geschieden von der Frau, war wohl auch echt, also ich meine ganz ehrlich, das ist sehr bitter gewesen. Ich würde nicht sagen, dass er ist bei Iron Maiden irgendwann kurze Zeit später mal ausgestiegen und hat eine Soloplatte gemacht, die hieß Tattooed Millionaire. Da geht es eigentlich nur um diese Typen von Motley Crue, vor allem bei diesem Lied. Sehr verbittert gewesen, kann man verstehen. Und es gibt eine Aufnahme bei YouTube, wo Nikki Sixx bei Howard Stern darüber redet, wie er die gevögelt hat und auch so ein bisschen rumprollt. Und im Endeffekt kann man sich jetzt mal die Bruce Dickinson Biografie durchlesen, die wirklich total schlau ist, der ein wirklich interessantes, vielschichtiges Leben geführt hat. Und Mötley Crüe sind jetzt irgendwie verdrogte Typen oder fertig und der Nikki Sixx ist in jeder Talkshow und warnt Drogenabhängige davor, keine Drogen zu nehmen und hat dadurch irgendwie versucht, sein Karma jetzt reinzuwaschen. Mhm. Aber im Grunde fand ich die Band immer ein bisschen scheiße.
Ich habe lustigerweise letztens mir so ein paar Aufnahmen angeguckt von Tommy Lees Drum-Eskapaden. Der hatte dann irgendwann...
Das war allerdings interessant. Der konnte über Kopf Schlagzeug spielen.
Genau, der hat sein Schlagzeug in so ein komisches Gyroskop eingebaut. Und die letzte Geschichte, das schicke ich dir gleich mal zu als Link, der hat sein Schlagzeug nicht nur in Gyroskop eingebaut, in so ein großes Ding, sondern der hat das auf so eine Art Achterbahn, das Schlagzeug auf so ein Gerüst montiert. Und irgendwann im Konzert hob das Ding ab und fuhr an so Schienen, die über dem Publikum waren, komplett durch die Halle durch.
Ja, die haben wahnsinnige Sachen gemacht. Der hat über Kopf gespielt und dann Schlagzeug über Kopf. Der hat auch irgendwie so eine Art Achterbahn. Das ist so Wahnsinn gewesen. Konnte aber nicht drüber wegtäuschen, dass die Musik echt nur mittelmäßig war. Aber das stimmt schon. Der Film kann man sich so angucken. Am Anfang sieht man, wie ein Groupie im Backstage-Raum squirtet und dann geht's eigentlich auch, die wird die Geschichte erzählt, haben hartes Leben gehabt, sind auch alle nicht die hellsten Leuchten, haben in den 80er Jahren das gemacht, was man, das Beste, was man aus sich machen konnte, wenn man Bock hatte, Rock'n'Roll zu machen und zu Geld zu verdienen. Einfach so einen krassen Lifestyle.
Es ist ganz komisch, dass diese Musik irgendwie komplett verschwunden ist. Ich habe mich, jetzt kann ich das ja verraten, weil wir auch so einen Song seit vielen Wochen vorbereitet haben, mit dieser Welt beschäftigt. Und ich habe das wirklich völlig vergessen. Und irgendwie sind die fast alle verschwunden. Es ist nicht so richtig
was. Das war halt eine Good Time Rock'n'Roll Welt, zu der vielleicht, also Guns N' Roses war schon viel, viel schichtiger. aber es gab so Poison, Great White, Def Leppard, all diese Bands. Das war Sex Rock, wo auch Bon Jovi zum größten Teil von war. Und das war auch völlig geile Mucke teilweise zum Party machen und so. Eine AC/DC haben auch nicht viel anderes gemacht. Aber es gab so Bands und so solche Sachen, wo man denkt, das wird heute keiner gerade mehr. Und ich wünsche mir das auch gar nicht so sehr zurück, obwohl ich die Musik damals auch gehört habe.
Ich habe vor allem festgestellt, dass diese ganze haarige Attitüde, was ich immer so für knallharten Männerrock halte, weil das heute von Leuten über 50 gehört wird, die Lederhosen immer noch tragen und irgendwie immer noch Fan-T-Shirts von der Tour von 1986 und so. Das ist eigentlich eine Musik gewesen, die, obwohl sie so hart und mit viel Gitarren ist und so, die komplett nach, sowohl im Text
als...
Es funktionierte komplett nach dem heutigen Popmuster. Es ist komplett...
Absolut.
Textlich war das nichts Geiles und musikalisch war das auch 0815. Kein Song über 3 Minuten 30. Also alles wirklich knallharter Pop eigentlich.
Alles knallharter Pop, der jetzt auch nicht tiefgreifend... Es gab natürlich auch ein paar Ausnahmen und es gibt auch so Hardrock-Größen, die wirklich was konnten, aber es gibt auch ganz viel Faster Pussycat, L.A. Guns, Poison, Mötley Crüe, das hat alles so einen witzigen Wert, aber auch, ja, die Zeiten sind vorbei. Apropos Zeiten sind vorbei, ich muss auch sagen, dass ich das, dieser ganze Kult Capital Bra und Dieter Bohlen, Sherry Lady, kann man ja sagen, was man will, aber damals zu meiner Zeit, als ich 14, 15 war und damals auch schon so ein bisschen Punk entdeckt hatte und so, galt einfach Sherry Lady, das haben einfach damals schon Spießer gehört und Leute, die keine Ahnung von Musik haben und einfach auch, das stand einfach für die Scheiße, für den Scheißgeschmack der Gesellschaft. Ja. Und ich glaube, dass es auch heute genauso der Fall ist.
Ich habe mit einem befreundeten Gangsterrapper, korrespondiert letzte Woche, weil ich gedacht, also ich bin ja wirklich, ich habe zwar ein großes Herz für Rap und so, ne, aber ich habe nur wirklich keine Aktien drin. Also ich bin als Beobachter von außen, guck mir das an. Aber selbst als Beobachter von außen denke ich irgendwann so, sag mal, haben dann nicht die Selbstschutzmechanismen des Deutschrap versagt, wenn sowas erfolgreich wird wie Sherry Lady von Capital Bra? Und dann habe ich das dem befreundeten, wirklich knallharten Gangster-Rapper geschickt, habe gesagt, sag mal, kann man da nicht was machen? Da muss doch irgendwie Checks and Balances bei euch in der Rap-Welt, da müsst ihr doch jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, mit dem Auto vorbeifahren und da irgendwie mit dem Baseballschläger vor der Tür stehen oder Klingelschilder abfotografieren oder sowas. Und dann sagte der, nee, guck mal hier. Und hat er mir so 7 Links geschickt von anderen Rap-Künstlern aus den letzten Jahren, die alle schon was von Modern Talking gecovert haben. Also angefangen von K1.
Ja, Kollege Ahmad, der macht doch auch so ein Battle gerade, glaube ich, mit Dieter Bohlen, ne?
Oder ja, so? Also alle wanzen sich da so ein bisschen ran und ich glaube, wie wir letzte Woche schon festgestellt haben...
Ganz einfach, weil es einfach dafür steht, weil es kultig ist, dass er reich ist. Ja. Dass er reich und weil darum geht's. Self-made, money-making-Typ.
Wie letzte Woche schon besprochen. Aber der Song an sich, der war letzte Woche noch nicht fertig. Sherry Lady, ich habe mir das angehört. Ich finde es leider richtig hart, doll scheiße.
Ich auch.
Richtig doll scheiße.
Ich find's auch so scheiße, weil es einfach so, das steht einfach für so Arschlochmusik und Arschloch, null Tiefe, null gar nichts, nur, ist noch nicht mal ein geiler Groove, noch nicht mal irgendwas, dann wirklich, das hat nix, was,
ja, aber
ich es, weiß, ist so ein
aber,
Trip.
Aber Sherry Lady von Capital Bra ist quasi der Donald Trump des Deutschrap oder des Rap, weil es ist so bizarr überdreht und so unparodierbar, weil es in sich schon quasi eine Parodie ist, das steht dann auch wieder für sich, wie die ganzen Kanye West Sachen oder sowas, wo du dann denkst, das ist so drüber, was willst du jetzt da noch zu sagen? Das ist einfach so. Und ich meine, der Erfolg gibt ihm recht.
Ja, der Erfolg gibt ihm recht. Und jeder, der es nicht versteht, ist ein Hurensohn.
Fand ich übrigens eine lustige. Letzte Woche war diese komische Artikel 13 Abstimmung im Europaparlament. Und die Internetgemeinde hat sich eingeschossen auf Axel Voss. Und ein sehr schönes Meme habe ich gesehen im Internet, dass ich früher, als es noch kein Internet gab, mussten Leute kilometerweit laufen, um mich einen Hurensohn zu nennen. fand ich wirklich echt sehr lustig. Ich fand das aber einigermaßen, also ohne da irgendwie parteipolitisch mich quasi jetzt irgendwie festlegen zu wollen oder so, aber ich finde es einigermaßen bizarr und auch dann so ein bisschen niedlich und lustig, wie dann diese ganzen auf einmal aufgewachten, anpolitisierten Gamer von ihren Servern runterkommen und sich da jetzt so 1-2 Politiker rausgesucht haben, die irgendwie mal Scheiße gelabert haben und denen jetzt die Schuld an allem an die Stirn nageln und jetzt auch sagen, weil die Abstimmung nicht hingehauen hat in ihrem Sinne, dass das alles Scheiße ist mit Europa und sowas. Der Trick ist jetzt erst zu sagen, okay, das ist jetzt bei einem mal scheiße gelaufen, aber die Synergie, die wir jetzt hier, dass wir mehrere Leute sind, dass wir uns vernetzen können, das muss man jetzt mal nehmen und da das mal langfristig anlegen. Demokratie ist ja kein 50-Meter-Lauf, wo man dann danach irgendwie wieder zu Starbucks läuft und zu Burger King und sich wieder einen Bobber reinpfeift, sondern man muss jetzt schön auf dem Band bleiben, es muss schön gelaufen werden. Das ist der Trick, Freunde. Ich würde jetzt übrigens in völligem Eigennutz den Hardrock-Song oder den Glam-Hairrock...
Mach den mal, ich habe das Video gesehen, es ist sehr unterhaltsam geworden. Du wirst also in dieser Zeit damals gar nicht aufgefallen. Du hast wirklich auch...
Ich habe ein absolutes 80er-Jahre-Gesicht. Ich komme aus einer 80er-Jahre-Stadt. Bremen ist quasi sowas wie eine Stadt, die komplett wie die Mücke bei Jurassic Park in Bernstein eingeschlossen ist. Ist Bremen so eine Stadt, die in den 80er-Jahren komplett von Bernstein umschlossen wurde. Und da so letztlich da so, und da bin ich aufgewachsen. Und das ist meine Zeit eigentlich. Und die Band haben wir Deferendum genannt.
Ja, finde ich gut. Mit dem Def Leppard Schriftzug.
Ja, und der Song heißt United States of Europe. Und der Song ist gedacht als so eine Art Zeitkapsel. Das ist nicht Kapital Bra-mäßig in einer Nacht die Millionen abgreifen oder sowas, sondern das muss liegen.
Das ist ein Grower.
Das ist ein Slow Grower. Slow Grower. Das muss für nachfolgende Generationen halten.
Absolut. Ich packe dann auch noch einen Song von einer ganz neuen Band drauf. Ich habe das schon in meine Instagram-Story gepackt, weil ich das Lied so gut finde. Mid City heißt die Band, kommt aus Australien. Der Song heißt Old Habits. Ich habe das Video gesehen, das hatte 15.000 Klicks. Ich konnte gar nicht glauben, dass dieses Lied 15.000 Klicks hat. Das ist einfach so ein Brett, so geil produziert. Klingt einfach wie ein, das ist ein richtig guter Song. Hört ihn euch an. Ich will gar nicht immer alles totquatschen. Vielen Dank. Es war auch, ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken, war ein Tipp vom Hörer, den ich bekommen habe. Und ich liebe diesen Song. Diese Band hat nur 4 Lieder gibt es alle oder 3 Lieder, alle bei Spotify. Und schreibt da mal was drunter bei YouTube, wie geil die sind. Das, und irgendein Booker soll die mal auf Tour nehmen, irgendwie, dass die irgendwie bei einer großen Band Vorprogramm machen können, weil ich würde die gerne mal live sehen. Das klingt alles sehr, sehr gut, was die machen. Mid City mit Old Habits. Ja,
wir sind gleich wieder da, bei Fest und Flauschig. Und dann haben wir noch einige Themen zu besprechen. Wirklich, ich habe wahnsinnig viel auf dem Zettel. I swear by the moon and the stars and the sky. Bis gleich.
Ich hab Bock, bis gleich.
Fest und Flauschig mit Böhmermann und Schulz.
Ey, yo! Fest und Flauschig! Es ist der 31. Morgen ist der 1. April. Oh Gott, morgen ist wieder im Büro und oh Gott. Der morgige Montag ist ein absoluter Horrortag. Das ist wieder so einer dieser Tage, wo man als Spaßprofi zu viel bekommt, wie an Karneval, weil jeder dahergelaufene Wichser denkt, dass er geil lustig ist, weil er morgens wieder Gas geben kann.
Aber irgendeiner macht einen geilen Prank immer. Irgendeiner schafft es immer, oder? Einer macht eine richtig geile Nummer.
Wenn ihr morgen geprankt werdet, ich habe das mit der Bundesregierung abgesprochen und auch mit dem Europaparlament.
Prankfrei.
Ihr könnt morgen einfach Gewalt anwenden. Wenn euch einer prankt, einfach direkt in die Fresse treten. Das ist auch noch aus der Handwerkerfamilie.
Gewalt
das,
wegen Prank.
Ganz ehrlich, du, wenn wir nicht weiterkommen mit Gespräch, dann gibt es kopflos ganz einfach, du. 5 Slibowitzer reingeknallt und dann geht's, aber du Kopfnuss rein, du. Riedig, du.
Knallt. Richtig knallt.
War es früher bei euch so, dass ab und zu mal Schlägerei war bei irgendwelchen Familienfesten?
Nee. Nee. Geprügelt wurde sich nicht in meiner Familie.
Der Bourgeoise Olli Schulz. Es gab keine Familienschlägerei?
Entschuldige bitte, dass wir nicht so asozial waren und uns geprügelt haben.
Ja, weil der feine Herr aus Hamburg, guck mal hier, Herr von Schulz.
Also,
es wurde nicht geprügelt.
Du hast dich geprügelt.
Nee, so richtig.
Na, natürlich. Bei euch zu Hause gab es Schlägereien. Du gegen deine Mutter oder was?
Nicht so im engsten Familienkreis, aber bei größeren Familienfesten war es immer so ein bisschen so wie am Ende bei Asterix. Es gab immer eine Schlägerei.
Wegen irgendwas. Keine Ahnung, aber du kommst halt aus Bremen, Jan. In Hamburg schlägt man sich nicht.
Das war auch bei anderen Familien in meinem Freundeskreis in Bremen-Nord. Das war eigentlich ganz einigermaßen üblich, dass in Bremen-Nord auf größeren Familienfeiern, auf Hochzeiten, einer hatte immer eine Schreckschusspistole dabei und einer hat sich immer besoffen versucht, da am Abend den Familienstreit der letzten 20 Jahre mit Fäusten zu klären. Bei euch nicht, oder was?
Bei uns gab es direkt Schusswaffen. Nein, tatsächlich nie vorgekommen. Es wurde geschrien, ja, das kann ich mich daran erinnern, dass meine Oma und mein Opa haben sich oft geschrieben. Mein Opa hat immer, das ist ein Schimpfwort, das ich nie wieder gehört habe, hat meine Uhr immer Suppenstück genannt. Für mich bist, ich kenne das nicht, du bist ein Suppenstück. Das habe ich bis heute nie
wieder.
Genau, wir
du
hatten letzte Woche über alte Schimpfwörter geredet und Schweinepriester ist natürlich auch noch ein ganz legendärer Klassiker.
Pissflitscher habe ich zugeschickt bekommen.
Pissflitscher gibt's auch noch, genau. Und ein Edel natürlich auch, oder? Kennst du noch ein Edel?
Kenne ich, aber war bei uns nicht, gab's bei uns nicht, aber Suppenstück ist ja echt einigermaßen. Ach komm, weißt du, Suppenstück, du altes Suppenstück, ist der Sendungstitel für heute. Einfach mal so
Ich finde auch, du altes Suppenstück und das hat ja fast schon wieder was Liebevolles, weil ohne das Stück in der Suppe geht's nicht, oder?
Ja, letztlich, das schöne Stück Fleisch in der Suppe, das geht auch nicht mit Filet, das
muss man lieber schnell googeln, auf einmal ist das so ein altes Nazi-Schimpfwort oder so, da gibt's
weiß
richtig
man nicht. Ärger. Du altes Suppenstück.
Suppenstück, nee, warte mal. Suppenstück, Schimpfwort.
Geht Wikipedia denn wieder? Weißt du noch, vor 2 Wochen wie Wikipedia nicht mehr ging und wie wir saßen und nicht mehr angeben konnten mit unserem Allmachtswissen.
Nee, es steht nirgendwo Suppenstück.
Das Suppenstück. Ist egal. Komm, Suppenstück ist jetzt, du altes Suppenstück ist der Sendungstitel. Aber Suppenstück, ich würde auch sagen, ist ein Stück Fleisch, was man in die Suppe tut. Ich mach übrigens immer gerne Beinscheibe in die Suppe.
Ja, ich auch.
Weil ich auch geil finde, dass es irgendeinen Metzger gibt, der so Rinderbeine hat und die wie so ein Brot in Scheiben schneidet.
Und irgendwann schwimmt dann nur noch der Knochen da so drin rum. Weißt du, wenn das alles ab ist? Ja, super.
Und dann irgendwann fällt sogar das Knochenmark aus dem Ding raus und ist nur so ein Knochenring da zu sehen.
Ja, genau, nur noch ein Ring. Ah, du weißt
Bescheid. Hast du schon mal Markklößchen selber gemacht, wo wir gerade bei Knochenmark sind?
Aus was für Mark?
Ja, aus Knochenmark. Es gibt ja Markklößchen, die sind oft in feiner Suppe drin, also bei uns in Norddeutschland Hochzeitssuppe.
Diese kleinen
Markklößchen.
Die sind so lecker, ne? Und das ist
eigentlich sind sehr lecker, aber es ist Knochenmark. Ich glaube, ein bisschen Fleisch nur drin. Ich habe sie noch nie selber gemacht. Man kann sie aber fertig kaufen und ehrlich gesagt selber machen. Ich traue es mich nicht. Ich esse gerne eine Hochzeitssuppe, aber selber machen, nein, nein.
Das irgendwie sind diese ganz kleinen Knödel, die so auch gleich im Mund zerfallen.
Ja, genau. Aus reinem leckerem Knochenmark von Rindern und von Schweinen.
Guck mal, ich muss ganz kurz, bevor du mit deinen großen Themen kommst, ich muss jetzt kurz loswerden, bevor ich es vergesse. Ich habe dir heute schon einen Link geschickt. Ihr Spotify-Hörer seid glücklich geschätzt, könnt euch glücklich schätzen, denn es gibt 3 Lesungen von Harry Rowold als Lesung ja bei ihm auf Spotify zu hören. Und die sind ganz, ganz fantastisch. Da habe ich meine letzten Tage mit verbracht. Ich habe dir schon einen Link geschickt. Das war irgendwie von zwischen 2005, 2001, verschiedene Lesungen. Und die sind so toll. Und er sagt so witzige Sachen. Und er ist ein richtiger so ein wütender Trinkbold gewesen schon.
Ja. Harry Rowold, ganz kurz zur Biografie. Harry Rowold, der Sohn des Verlegers Ernst Rowold, ja. Aus dem Rowold Verlag.
Genau.
Ein ganz berühmter
Übersetzer war er vor allem.
Vor allen Dingen Übersetzer. Also
legendäre Sachen, Puder Bär hat er übersetzt und auch noch andere Sachen übersetzt und unzählige Sachen übersetzt. Und vor allem hat er Ellen stundenlange Lesungen gemacht. Und wo er sich dann halt betrunken hat, Schausaufen nannte er das Ganze immer, hat dann irgendwann durch seine Krankheit aufgehört mit dem Trinken und er erzählt Anekdoten und Geschichten, die eine CD oder beziehungsweise das eine Hörbuch heißt Der Paganini der Ausschweifung, da ist diese Geschichte mit Robert Gernhardt, da trifft er Robert Gernhardt und erzählt ihm, dass er ein Mädchen kennengelernt hat, eine Studentin, die braucht irgendwie Hilfe wegen einer Magisterarbeit und Robert Gernhardt sagt zu ihm, das hat die Natur so eingerichtet, dass die Frau sich jemanden sucht, der ihr die Doktorarbeit schreibt. Oh Gott. Also natürlich alles mit Augenzwinker, aber es ist total lustig und total witzig und das kann ich jedem nur ans Herz legen. Ja, sich anzuhören.
Ich habe übrigens, nachdem du mir das ans Herz gelegt hast, bei Spotify die letzte Woche damit verbracht, Faking Hitler zu hören, den Stern-Podcast.
Der ist gut, ne?
Ja, und Nils Bokelberg hat, wie du recht hattest, das Drehbuch dazu geschrieben, ne? Genau. Ich fand es wirklich fantastisch. Leider hat mich das ein bisschen gestört, dass ich erstmal eingeschlafen bin regelmäßig bei diesem Podcast abends und die Audioqualität von den Aufzeichnungen von dem Gerd Heidemann.
Und miserabel sind.
Ja. Man konnte es wirklich, ich musste einige Sachen mehrfach hören, um es einigermaßen erahnen zu können.
Die werden aber im Laufe der Folgen besser. Also das ist am Anfang so. Ich glaube, am Ende stört es mich gar nicht mehr so. Und es ist auch nicht jedes Wort so wichtig. Es ist trotzdem wahnsinnig rührend, diese Gespräche zu hören.
Ja, aber wie irre, ich frage mich, wieso das alles aufgezeichnet wurde. Hat das der Heidemann selbst aufgezeichnet?
Ja. Und
warum?
Das frage ich mich auch und ich bin mir ziemlich sicher, das hat er gemacht, um sich sein Gewissen reinzuwaschen, weil ich glaube schon, dass der wusste, dass er da Geld abzweigen kann und ich glaube, dass der Geld abgezweigt hat. Nicht umsonst hat er eine längere Haftstrafe als der Fälscher selbst, als der Kujau bekommen. Also der Konrad Kujau hat, glaube ich, 4,5 und er 6,5, nee, oder umgekehrt. Also auf alle Fälle war der Heinemann länger im Gefängnis und ich nehme ihm das auch nicht ab, dass er völlig ahnungslos war.
Apropos nicht abnehmen, dass er völlig ahnungslos war. Ich habe letzte Woche, ich glaube so im Überschwang, in so einem kleinen Anti-Nazi-Monolog gesagt, in dem Nebensatz, dass Lonsdale eine Nazi-Marke ist. Ja. Das ist alles natürlich wahnsinnig falsch. Das war früher wohl mal so.
Aber in den 90ern haben das gerne mal so Glatzentypen oder Hooligans getragen.
Genau, die haben die Marke
instrumentalisiert. Die Marke selber ist einfach eine alte Traditionsmarke. Ja.
Genau, und die sogar ganz
aktiv. Wie Fred Perry übrigens auch.
Ja, diese ganz aktiv was tut gegen Rechtsextremismus, die da Initiativen unterstützt und sowas. Ich kenne diese Urban Legends, dass die Nazis früher die Lonsdale-Jacken getragen haben oder T-Shirts getragen haben, weil unter den Kapuzenpullovern, also wenn man bei Lonsdale quasi links und rechts einen Kapuzenpullover drüber hat, in der Mitte der Reißverschluss auf ist, in der Mitte die 4 Buchstaben NSDA stehen, also wie bei der NSDAP. Okay. Das sei wohl der Grund gewesen, warum das Nazis gerne getragen haben. Das ist kann aber auch sein, dass einfach eine Urban Legend ist. Mittlerweile haben Nazis, glaube ich, sind so in der Gesellschaft angekommen, dass sie eigene Klamottenläden haben mit irgendwelchen Versandshops in Ostdeutschland und sowas. Nochmal ganz kurz, wo wir gerade beim Thema sind. Hast du das mitbekommen, dass dieser eine Nazi aus Österreich von der Identitären Bewegung, von dem Christchurch-Attentäter, eine Spende überwiesen bekommen hat?
Nein, wirklich.
Dass dieser Typ, der 50 Leute...
Welcher Typ? Ja, der hat der deutschen AfD Geld überwiesen.
Nein. Also es gibt den Chef der österreichischen Identitären Bewegung. Ja. Name, weiß ich nicht, Manfred irgendwas. Das ist ein junger Typ, ich glaube, Sohn vom Homöopathen.
Ein junger Typ, der Manfred heißt.
Ja, der einfach so ein bisschen abgedreht ist und da irgendwie in seinem, keine Ahnung, der glaubt, dass wenn man nur lange genug schlau redet, dass die Menschen dann irgendwann glauben, dass man es vielleicht doch nochmal versuchen sollte mit Nationalsozialismus, wenn man es ein bisschen anders verpackt mit Logos und schönen Frisuren und so. Auf jeden Fall hat der von dem Christchurch-Attentäter letztes Jahr eine Spende überwiesen bekommen, angeblich in Höhe von 1.500 Euro. Der Christchurch-Attentäter, also der Mann, der vor anderthalb Wochen an einem Freitagmorgen, bei uns war es Freitagmorgen, 50 Unschuldige nach momentanem Stand Moslems umgenietet hat, also wirklich umgemäht hat, absolut unmenschlich das Ganze gefilmt hat, also ein Terrorist, hat vor einem Jahr der Identitären Bewegung Österreich und eben speziell diesem Funktionär 1500 Euro überwiesen haben.
Ganz schön happig.
Ganz schön viel Geld, eine unverhältnismäßig hohe Spende. Und gerade als dieser Identitären Bewegungsfunktionär, er machte gerade seine Steuern, er guckte sich gerade die Unterlagen an, da fiel ihm das auf, der Name des Spenders, Momentchen mal, da fiel ihm auf, er hat auch noch eine Dankesmail geschrieben, er hat auch noch geschrieben, vielen Dank für die tolle Spende letztes Jahr. Und in dem Moment, als er das las, gerade da, als er seinem Anwalt sagen musste, wollte, ich habe eine Spende bekommen, ich glaube, das ist von dem Terroristen, der 50 Menschen umgebracht hat letzte Woche. In dem Moment kam die Polizei rein.
Ach, du
und wusste
Scheiße.
Es bereit. Da,
Bad Timing.
Ausgerechnet, da hätte es sofort gemeldet, aber da kam die Polizei schon rein und hat alle Sachen mitgenommen und hat ihn irgendwie durchsucht. Und
Kann man nichts machen.
Hat er im Nachhinein sich quasi online versucht, da als Opfer darzustellen. Er kenne den Typen ja gar nicht. Er wüsste gar nicht, wie er dazu komme, dass er ihm jetzt 1500 Euro überwiesen hat. Ich kann nur so viel sagen, also für mich zumindest sprechen. Mir hat noch nie ein Massenmörder Geld überwiesen. Noch nie.
Mehr auch nicht.
Ist noch nie passiert.
Weißt du nicht, Jan? Weißt du nicht?
Nee, noch nie. Wir hatten überhaupt noch nie irgendjemand Geld einfach so überwiesen.
Mehr auch
noch
nicht.
Noch nie. Also außer ab und zu mal Spotify, die 400 Euro im Monat, und das ZDF halt die 350 Euro. Das ist aber nicht der Rede wert.
Nee. Ach.
Jetzt ist auf jeden Fall die Kacke am Dampfen, weil die Identitäre Bewegung ist in Österreich relativ eng vernetzt mit der Regierungspartei FPÖ. Der Vizekanzler Hans H.J. Strache heißt er, ich weiß nicht, Hans, glaube ich, Hans irgendwas. Hans-Joachim Strache, H.J. Strache, saß mit denen irgendwie am Abend zum Abendbrottisch. Der Innenminister, der also zuständig ist für die Strafverfolgung, der sich darum kümmern muss, dass solche Terrorgruppen wie die...
Typen von der Identitären Bewegung zusammen.
Der Innenminister, der jetzt für die Strafverfolgung und für die Geheimdienste zuständig sind, die dafür zuständig sind, die Identitäre Bewegung zu überwachen, hat auf einem Identitäre Bewegung-Kongress geredet in Österreich. So eng sind die miteinander verbunden. Also Österreich quasi letztlich ein Failed State. Es ist dann irgendwie doch alles so ein bisschen Balkan. Sorry, no offense, Balkan und so. Chivapchichi und alles cool und so. Aber ich sag mal, Österreich ist letztlich so ein bisschen, es hat was von... Ich will es nicht Albanien sagen, weil Albanien ist auch ein cooles Land und so, aber strukturell ist da auch ein bisschen viel Albanien noch mit drin in Österreich. Nein. Ich meine, welches Land wählt denn? Ich glaube, der ist 31 oder 32 Jahre alt, der Bubi da. Der ist so alt, der ist so jung. Mhm. Wirklich, ich würde mir das quasi mit meinen körperlichen Fähigkeiten zutrauen. Ihr würdet auf eine Familienfeier, du würdest, Sebastian Kurz, komm mal her, komm mal rüber, du. Komm mal her, du kleinen, trink Slivovitz und dann gibt einfach das andere und dann kriegst du einen 13er Schlüssel auf den Kopf gehauen, du. Sebastian Kurz mit einem Segelohr, du Dumbo.
Dumbo, jetzt im Kino.
Tim Burton.
Tim Burton hat Dumbo
Tim
gemacht.
Tim Burton hat Dumbo gemacht. Ja, ach komm, nee. Lass uns mal kurz über das Identitäre Bewegung-Ding abschließen. Und pass auf, dieser Kumpel von diesem Identitäre Bewegung-Typ, ein richtig guter Freund, deutscher Freund, ist hier der Pegida-Organisator in Dresden. Und der Typ, mit der auf Matusseks Geburtstagsparty war, wo alle sich hinterher gewundert, ach du scheiße Nazis, wer hätte das gedacht bei Matusek? Auch ein Kumpel von dem Identitäre Bewegung Österreich Typ. Und wenn das, angenommen, das wäre jetzt ein islamistischer Terrorist gewesen, der blonde, blauäugige Mitteleuropäer 50 umgenietet hätte, ja. Was meinst du, wie schnell dann irgendwelche Geheimdienste bei dem Typen eingestiegen sind, der irgendwie 1500 Euro von einem islamistischen Terroristen bekommen hat? Zack! hätten sie den genatzt. Naja.
Gut. Naja.
Ich will mich nicht aufregen. Lass uns lieber über das Mittelalter reden. Das habe ich hier auch
Mittelalter? Achso.
Ja, weil letzte Woche haben Leute gesagt, ja, es ist unklar unter Historikern, wann das Mittelalter anfängt.
Stimmt,
und wann
stimmt,
nicht.
stimmt, ja.
Da haben ja auch Leute geschrieben.
Haben ja auch Leute geschrieben. Und das fände ich wirklich gut. Es gibt so viele gebildete Fest- und Flauschig-Hörer, die mich auch teilweise wirklich nicht nur ermahnen, sondern teilweise auch belehren und das aber auch sehr freundliche Art und Weise machen und nicht so überheblich machen, weil die inzwischen auch gemerkt haben, wie man redet manchmal ins Blaue hinein, versucht das Richtige zu treffen. Man kann nicht alles wissen. Ey Leute, es ist übrigens 5:10 am Donnerstagabend. Ich muss um 6:30 wieder aufstehen. Na?
Wieso? Weil, wieso, was ist morgen irgendwie kommen?
Schule.
Morgen früh Handwerker.
Schule.
Hey, hey, little one.
Hey, little one. Ich muss auch um 8 Uhr wieder vor der Schule stehen morgen.
Wir lachen, wir lachen, ja, wir lachen. Wir machen uns keine Vorstellung, wie sehr, was für ein Leid Michael Jackson-Fans in den letzten Wochen ertragen mussten. Gerade Michael, die haben es nicht leicht gehabt.
Die haben es nicht leicht. Und es Michael gibt auch so Leute, die schreiben mehr.
Michael Jackson-Fans leiden mehr als die Menschen, die Michael Jackson missbraucht hat. Wirklich, glaube ich.
Manche schreiben mir ganz einfach so, sagen so, hallo, ich möchte nochmal auf diese Doku hinweisen, Entering Neverland oder so. Bitte um Richtigstellung in eurem Podcast. Also für die ist es einfach ganz klar, dass Michael Jackson unschuldig ist. Jetzt, wo die debile Diana Ross sich auch nochmal über Twitter zu Wort gemeldet hat und Barbara Streisand, die sich dann aber wieder entschuldigt hat für ihre Worte. Vielleicht kann man das ganze Thema ein bisschen mal kurz smart angehen. Natürlich, Michael Jackson ist tot, man kann ihn nicht mehr verteidigen, man kann ihn nicht mehr jetzt irgendwie verurteilen, aber man kann doch bitte mal zwei Jungs versuchen, ihre Wahrheit zu geben und ihre Gerechtigkeit zu geben. Und man kann doch mal darüber reden und man kann doch mal ohne gleich empört sein, auch Zweifel an Sachen haben, ja. Das scheinen einige Leute nicht zu wissen, aber Michael Jackson ist kein Gott gewesen. Wäre ein Gott, wäre er noch am Leben, ist aber tot.
So. Mittelalter ist die Epoche, da gibt es verschiedene, unter Historikern auch wirklich, da, du hast völlig recht, die Menschen sind so nett und die sind so intelligent, dass die einen quasi belehren können, ohne dass man dabei ein schlechtes Gefühl bekommt. Daran merkst du, was für schlaue Leute das hier
sind. Und es ist teilweise einen informativen Austausch gibt. Ich freue mich, dass ich mit meinem Scheiß, Leute, genauso wie du mit deinem Nerdkram, Leute, beglücken kannst, aber man kriegt auch wirklich eine Menge zurück, das muss ich echt sagen.
Genau, also viele Historiker haben sich bei mir gemeldet, bei dir auch, die nochmal ganz kurz einhaken wollten und uns darüber aufklären wollten, wann man denn jetzt unterscheidet, ist es noch Mittelalter oder ist es schon Neuzeit? Es gibt da unter Historikern verschiedene Ansätze.
Ist das so Entdeckung Amerikas, da endet eigentlich auch das Mittelalter?
Ja, gibt es zum Beispiel so Eurozentriker oder Leute, die sagen, das muss man, wenn man jetzt quasi die globale Menschheitsgeschichte betrachtet und das nicht nur aus dem europäischen Blick sich anguckt, ist die Entdeckung Amerikas in Anführungsstrichen ja nicht mal eine Entdeckung, weil Amerika ist bereits vor den Europäern, bevor da Christoph Kolumbus rumgeaßt hat, irgendwie, war das schon entdeckt und war das besiedelt von Menschen mit einer eigenen Zivilisation. Man kann sagen, bevor die Europäer die amerikanische Kultur platt gemacht haben. Und das ist irgendwie nicht was man dann so feiern sollte. Aber tatsächlich ist ein wichtiger Punkt, also ein Epochenabschnitt, wohl die Erfindung des Buchdrucks. Weil das eine Geschichte ist, die zwar in Europa angefangen hat, aber die sich dann relativ schnell fortgepflanzt hat in weite Teile der Welt. Und da werden, sagen viele Historiker, das war der Beginn der Neuzeit und da endete dann irgendwie das späte Mittelalter.
Ja.
Unter anderem. Aber auch Amerika ist was, oder dann gibt es noch ganz andere Ansätze. Vielen Dank für die vielen tollen E-Mails zu diesem Thema. Und da schließt sich nochmal ganz kurz an, habe ich auch auf dem Zettel stehen, eine Sache, die ich schon lange vorschlagen wollte. Und das muss ich dich auch mal fragen. Es gibt eine Facebook-Seite.
Ja.
Der folge ich seit, ich glaube, anderthalb Jahren. Die heißt Gärten des Grauens. Und das ist irgendein Botaniker, der sitzt im Berliner Raum, der sitzt hier quasi bei uns um die Ecke. Mhm. Und der hat, glaube ich, muss einen ganz wunderschönen Garten haben. Es gibt auch ein paar Radiobeiträge über diesen Mann, dessen Namen ich gar nicht kenne. Liebe Grüße auf jeden Fall und vielen Dank für die Mühe, die du seit Jahren machst. Der sammelt Bilder von Vorgärten aus ganz Deutschland. Und zwar Gärten des Grauens. Das sind diese Gärten, wo man sich ein Haus kauft und baut und alles schön macht. Und das Erste bei der Gartengestaltung ist, der erste Satz ist, wir brauchen auf jeden Fall Zierkies und wir müssen das Unkraut muss weg. Und wie macht man das am besten? Wir müssen den Garten versiegeln. Also kennst du diese Vorgärten,
wo diese
Metallgitter sind, wo irgendwie riesige Steine reingekippt werden? Das sind dann die Zäune. Dann gibt's Metallzäune und der Vorgarten besteht eigentlich aus einer Kieswüste. Gerne auch mit Figuren und keine Pflanze. Und der fotografiert, der hat, ich glaube, hunderte Fotos. Gärten des Grauens und kommentiert das immer ganz, ganz nett. Bei Facebook, das lohnt sich wirklich. Und ich freue mich jedes Mal, wenn er einen neuen Garten des Grauens entdeckt. entdeckt. Und ganz aus ganz Deutschland, aus ganz Europa schreiben Leute oder fotografieren Leute diese Gärten ab und schicken sie an diese Seite. Und es ist wirklich cool. Geh mal auf die Seite Gärten des Grauens bei Facebook. Und da siehst du alleine das Erste. Diese Kombination aus diesen komischen Drahtgitterkäfigen, in die Steine reingekippt werden. Welcher Idiot sich das ausgedacht hat, das wüsste ich auch gerne mal. Der muss mal von Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gezogen werden, wo wir mal von Europa und so sprechen. Siehst du das? Das erste Bild?
Ich bin noch gerade dabei.
Mach mal Pornhub zu. X-Hamster zumachen?
Vorgestern ging mein Internet nicht. Und ich war so genervt. Nichts ging in meiner ganzen Wohnung mehr. Muss ich kurz mal ganz kurz zwischen erzählen?
Ja.
Ich rufe Ansa, meinen Manager, an. Und ich sage zu ihm, Ansa, du hast doch damals mein Telekom. Tatsächlich, ja, mein Manager hat meinen Telekom-Abschluss gemacht, weil ich so ungeduldig bin in dieser Warte-Hotline. Habe ich gesagt, kannst du da mal anrufen? Mein Internet geht nicht. Ich muss doch morgen mit dir einen Podcast machen. Und dann haben die 5-mal angerufen bei mir, verschiedene Mitarbeiter, und haben gesagt, sie kommen am nächsten Morgen. Ich habe gesagt, super. Dann habe ich mein Handy zur Seite gelegt, habe irgendwann um 10 Uhr abends gesehen, am gleichen Abend, dass sie noch 3-mal angerufen haben, mir auf Band gesprochen haben, und um 10:30 fast, um 10:15 klingelt es an meiner Tür. Am gleichen Abend, 3 Stunden nachdem ich ansah, mein Manager angerufen hatte, ich mach auf, steht ein Typ mit so einem Koffer in der Hand und einem Koffer auf dem Rücken mit so einer richtigen, von der Telekom vor meiner Tür und sagt, ja, Herr Schulz, wir haben gehört, bei Ihnen funktioniert das Internet nicht. So ein Einsatztrupp, so ein Mensch, der sein Privatleben aufgegeben hat und eine Geheimwaffe ist für die Telekom. Einer der wenigen, der eingestellt wird, 24-Stunden-Service macht. Keine Ahnung.
Kam der mit so einem magentafarbenen Blau, Magenta-Licht?
Ganz in schwarz. Er hätte auch von der identitären Bewegung sein können.
Herr Schulz, ich habe ihn in meinem Kopf.
Ich habe gehört, Sie arbeiten mit Herrn Böhmermann zusammen. Bam!
Nee, ey, das wäre doch geil, wenn die Telekom so magentafarbene Einsatztrupps, die mit Magenta-Licht, bilden sie eine Rettungsgasse. Bei Schulz muss der Internetanschluss, er hat morgen Podcast.
Ja, und auch wenn das jetzt wieder hier, wieder Olli Schulz hat hier Bonus oder so, Bonus-Olli, der Typ ist rausgegangen, hat den Stromkasten umgeklappt, hat da nochmal geguckt, was los ist, hat gesagt, ja, war ein Stein oder so, irgendwie.
Ölwechsel
gemacht beim Stromkasten. Und jetzt habe ich absolut stabiles Netz. Jetzt geht's hier richtig. Und ich möchte mich ganz ausdrücklich bedanken für all die ganzen Jahre, für all die Verfluchungen, Verwünschungen, die ich der Telekom ausgesprochen habe. Wirklich, wenn man nicht durchgekommen ist, möchte ich mich für diese Aktion mal ganz herzlich bedanken. Sonst hätten wir den Podcast auf morgen verschieben müssen.
Ich würde mir wünschen, dass sich die Telekom mal bei mir bedankt, weil ich seit Jahren im Monat 200 fucking Euro bezahle für diesen Datenflat-Tarif. Das ist viel zu teuer. Das Netz funktioniert einigermaßen. Ich habe mittlerweile schon Landstriche gesehen, wo die Telekom, um die Bevölkerung zu unterstützen, mobile LTE-Sendemasten aufstellt, weil in irgendwelchen Tälern, wo Funkloch ist, wird dann so ein mobiles Ding dahin geschoben. Trotzdem Telekom. Ein Dankeschön wäre ganz nett. 200 fucking Ocken jeden Monat. Und nicht VIP-Service und sowas. Nix da. Ja, gar nichts.
Dafür hält die Bahn an, wo du willst. Dafür hält die Deutsche Bahn an, wo du willst.
Kam man nicht letzte Woche nach deiner Bahngeschichte noch was? Hat sich einer gemeldet?
Ich bin zurückgefahren. Ich musste nochmal nach Hamburg. Bin eingestiegen ins Bistro und genau der Typ war da. Ich bin sofort umgedreht, habe mich versteckt. Aber bei allen anderen, mit allen anderen Bahnleuten komme ich gut aus. Hier, Gärten des Grauens, Kampf der Schottergärten. Ich bin auf der Seite gerade.
Genau. Es bei Gärten des Grauens werden die schönsten versiegelt, also die absoluten Horrorgärten. Zum Beispiel, wenn du jetzt hier vor 9 Stunden den Beitrag anguckst, da wirbt Bauhaus. Vor dem Bauhaus in Kiel wird einfach alles mit Kies zugeschüttet. Jetzt fragt man sich wirklich, warum machen Menschen das? Ist das, weil die jetzt mehr Zeit brauchen fürs Internet und keine Zeit mehr haben, sich um Garten zu kümmern, dass sie einfach alles mit Kies zumachen? Oder dann darunter von vor 13 Stunden dieses absolute architektonische, diese Katastrophe mit dieser komischen Tanne, die aus dem Kies rauswächst, diesen verblendeten... Dann diese Kakteen.
Du meinst Gärten des Grauens, Kampf der Schotterwege, oder was?
Nein, Gärten des Grauens heißt die Facebook-Seite. facebook.com/Gärten des Grauens und Gärten mit AE. Gärten des Grauens. Alles ist zusammen.
Dann
und
da kannst du das falschen. Hier sind aber auch schon hässliche Gärten, wo ich gerade bin.
Nee, Gärten des Grauens. Ja, Gärten des Grauens.
Jan, ich bin
Seien Sie live mit dabei, wie Olli Schulz versucht, sich bei Facebook durchzuschlagen. Ja, seitdem die ganzen Nazi-Gruppen gesperrt haben, ist es total schwer, sich da zurechtzufinden.
Schick mir doch mal bitte einen Link.
Ich schick dir jetzt den Link zu. Hast du es gehört, dass die jetzt, es hat nur 50 Tote gebraucht und Facebook hat sich überlegt, vielleicht doch die White Supremacy-Seiten mal zuzumachen, dass sich da nicht ganz so viele Nazi-Wichser tummeln. So, weil ich schick's dir jetzt hier per Achtung, jetzt kommt eine SMS an. Hier ist die Achtung und alle hopp, da geht sie rüber. Schwuppsiwupps, jetzt kommt sie in Lichtgeschwindigkeit.
Ja, dann ist es doch die Seite, ja, auf der war ich gerade.
Ja, guck dir mal die Fotos an. Da kannst, klick einfach auf ein Foto drauf und geh mal durch. Ich finde zum Beispiel geil, bei diesem Bild...
Dass du überhaupt noch Seiten auf Facebook besuchst. Wann bist du eigentlich überhaupt noch auf Facebook, frage ich mich.
Ich bin nicht mehr, eigentlich nicht mehr auf Facebook. Ich bin fast gar nicht mehr auf Facebook. Ich gehe nur noch hin, um mich darüber zu ärgern, dass da 1 Million Facebook-Likes auf meiner Facebook-Seite sind.
Die aber warten natürlich auf, manche warten noch auf Stoff, die Leute.
Die, ja, es ist aber so ein bisschen wie so ein verlassener, wie so eine Geisterstadt bei Facebook, eigentlich. Ja,
aber das sind doch die gleichen, die jetzt auch auf Instagram sind, oder? Sind das jetzt andere Menschen?
Die Bundeskanzlerin Angela Merkel, also meine Chefin, von der ich immer alle Witze und Pointen empfange und wo ich immer alles mache, was sie sagt, die hat ihre Facebook-Seite zugemacht und macht jetzt nur noch Instagram. Und ich habe mir das auch schon überlegt, ich finde es viel zu schade, aber 1 Million Leute einfach so wegzuschmeißen. Das sind ja auch Menschen dahinter. Das sind viele Idioten, klar.
Ja, klar.
Aber ich weiß nicht, ich war mal bei einer Veranstaltung bei Bits and Pretzels vor einem Jahr oder einem halben Jahr, dreiviertel Jahr. Und da habe ich auf der Bühne gesagt, ich würde gerne an irgendeinen Start-Upper hier irgendwie so Joko Winterscheid mäßig, ich würde wahnsinnig gerne meine Facebook-Seite verkaufen für 3, 4, 5, 6 Millionen Euro.
Wollt keiner haben, ne?
Wollt keiner haben, habe ich gesagt. Ich lege noch irgendwie noch eine Idee für eine geile, für ein Sockenversandunternehmen drauf und so. Wollte niemand haben.
Ja, aber also wenn du ein kreativer Künstler bist, dann machst du jetzt was Eigenes auf der Seite. So ein Dickpics-Projekt oder so. Also nur auf der Facebook-Seite oder was ganz, also du musst ja nicht nur Werbung machen.
Ja, aber ich gründe eine rechtspopulistische Partei, weil das funktioniert bei Facebook noch ganz gut. Das Einzige, was immer noch klickt, ist Empörung gegen Ausländer und so ausgedachte Sachen von irgendwelchen Vorfällen, wo man dann immer Einzelfall drunter schreibt und sowas.
Like dieses Video, wenn du auch 1982 geboren wurdest. In unserer Jugend gab es das noch nicht. Wir hatten kein Handy. Wir hatten noch Schmutz an den Händen. Wir sind noch mit Scheiße im Gesicht zur Schule gelaufen.
Und da muss ich mal eben ganz kurz als Urheber sagen, damit leiten wir gleich über zum Thema Artikel 13, was uns ja wahnsinnig beschäftigt hat diese Woche. Also ich habe mitgefiebert. Aber was mir häufig vorkommt als oder mir häufig passiert als Content-Produzent und auch meiner Firma und vielen anderen meiner Kollegen, dass irgendwelche Musikvideos, irgendwelche Sachen, die wir mit viel Aufwand, mit euren Gebührengeldern fürs ZDF oder für andere Sachen produzieren, dann einfach von irgendwelchen Idioten gegrabt werden, einfach gezogen werden, dann machen die da oben so einen Idioten-Lachen-Smiley drauf, noch einen flotten Spruch drunter und posten das auf ihrer Seite und fahren damit bei Facebook 7 Millionen Klicks ein, von denen wir nichts haben. Und keiner bezahlt uns dafür und dann verkaufen die damit auf ihrer Seite irgendwie Werbung oder so. Das finde ich nicht gut. Das ist in Zukunft wegen Upload-Filter, das wird nicht mehr passieren, weil Axel Voss hat jetzt Upload-Filter eingestellt.
Das ist sehr gut. Was ist eigentlich mit der Fest- und Flauschig-Urheberrechts, mit dem Urheberrechtsschutz? Zum Beispiel die ganzen Läden jetzt hier, Checkpoint Ali auf einmal heißen, die ganzen, woher haben die denn diese
Idee?
Was macht
eigentlich Diggi Dick Dickens, der hier früher immer unsere Podcasts gezogen hat und als Torrent irgendwie zur Verfügung gestellt hat?
Dr. Torrent.
Ja, Dr. Torrent, genau. Oder der die bei YouTube hochgeladen hat. Was, werden die eigentlich abgemahnt? Kümmert sich da eigentlich drum einer? Irgendwie,
dass das der Digitorrents oder wie heißt Digitorrents. der verbringt eine längere Haftstrafe von 7-8 Jahren. Das hat die Radio 1 damals noch eingebrockt. Der ist wieder raus, wenn wir hier bei Spotify fertig sind. In 5, 6, 7 Jahren. Wenn die uns hier irgendwie vielleicht feuern oder so. Keine Ahnung. Oder nächstes Jahr. Dann ist Digi-Diggins auch wieder aus dem Knast
raus. Was muss eigentlich bei Spotify passieren, dass man rausgeschmissen wird? Ich weiß noch, das letzte Mal, dass wir bei Radio 1 Ärger bekommen haben, war, als ich über die Piraten, über den Piratenparteipolitiker Witze gemacht habe, der mit einer Sackkarre, wo eine Leiche drauf war, durch Berlin gefahren ist.
Ja, aber da gab es richtig Ärger.
Only in Berlin kann man mit einer Sackkarre mit einer Leiche drauf durch die halbe Stadt fahren. Oh, mit öffentlichem Personennahverkehr.
Da erinnere ich mich noch sehr gut an. Da waren wir zusammen im Studio und ich habe gesehen, wie Jürgen König geschwitzt hat. Und du hast nicht aufgehört. Du bist ja auch ein manischer Mensch, der da nicht aufhören kann auf eine Sache. Du hast dann auch dieses, was ist mit Maskenmann? Hier ist euer Maskenmann Jan Böhmermann. Die Begrüßung der ersten Sendung,
einer meiner liebsten Serienmörder ist einer der, das kam erst spät raus, ich glaube Anfang der Nullerjahre, dass dieser Serienmörder, der immer kleine Jungs aus Schullandheimen und aus Jugendherbergen nachts gezogen hat und die dann, hey little one. Und die dann einfach nicht so wie Michael, sondern halt leider final umgebracht. Und also ganz schreckliche Geschichte. Und es hat sich im Nachhinein rausgestellt, dass der auf meiner Schule war, 3 Jahre über mir. Dass er aus Bremen-Nord kommt.
Vielleicht wart ihr zusammen im gleichen Leistungskurs.
In Bremen-Nord gibt es keine Leistungskurse, da gibt es nur Grundkurse.
Das stimmt. Auf alle Fälle war das mit der Schubkarre so, dass wirklich, da gab es richtig Ärger. Da kam die Wortchefin von Radio 1 und meinte, auf Facebook hat sich einer beschwert. Da war das alles noch ein neues Ding, nämlich mit dem Internet auch, als wir angefangen haben noch. Und da wurde noch jede Kritik umgedreht, mit für bare Münze genommen.
Ja. Wo wir gerade bei der Piratenpartei sind, Julia Reda, das auch nochmal zu Artikel 13. Ja. Am Dienstag war die Abstimmung über die neue Urheberrechtsreform.
Die ist raus, oder?
Julia Reda, die wirklich wahnsinnig viel getan hat, diese Urheberrechtsreform zu verhindern, die sich ohnehin für so digitale Themen im Europaparlament in den letzten 5 Jahren eingesetzt hat. Eigentlich fast unparteiisch, weil ich glaube, sie hat da selten mit ihren Parteigenossen oder Parteikollegen aus der Piratenpartei, die ja eher so ein, ich sag mal so, die Piratenpartei an sich wirkt ja so ein bisschen so, als würde sie quasi zumindest bewusstlos auf einer Sackkarre durch die Gegend gefahren werden. Also alles merkwürdige Leute. Julia Reda hat diese Woche bekannt gegeben, erstmal hat sie diese Urheberrechtsgeschichte versucht durchzuziehen. Es hat leider nicht geklappt für sie. Also die Urheberrechtsreform ist durchgewunken worden wegen Axel Voss.
Axel Voss.
Der hat komplett alleine Schuld daran. Auch wenn Europa untergeht, ist Axel Voss Schuld daran. Habe ich im Internet gelesen auf jeden Fall. Naja, Julia Reda auf jeden Fall hat 2 Tage, nachdem sie die Abstimmung nicht gewonnen hat und ihr Vorhaben eben nicht gelungen ist im Europaparlament, bekannt gegeben, dass sie aufhören möchte. Also, dass die Leute jetzt bitte bei der Europawahl am 26. Mai nicht die Piratenpartei wählen sollen, weil die Piratenpartei in Deutschland auf Listenplatz 2 einen ehemaligen Mitarbeiter von ihr aufgestellt hat, der gerade wegen irgendwie sexuellen Übergriffen in der Kritik steht und da gibt es gerade ein schwebendes Verfahren und das hat sie quasi mit Namensnennung öffentlich so auch so gesagt, dass es der Grund sei, warum sie nicht mehr antritt für die Piratenpartei als sehr profilierte, engagierte, ganz tolle Politikerin, jetzt mal unabhängig von der Parteizugehörigkeit. Und das fand ich einigermaßen bemerkenswert. Das Video ist noch online, guckt euch das mal an und ich habe danach schon gedacht, so, kann man auch vielleicht auch anders begründen, warum man nicht keinen Bock mehr hat, weiterzumachen. Ist eine Entscheidung, sage ich mal so. Aber
ja, wir müssen ein bisschen Musik,
ne? Schwebende Gedanken sind das noch. Wir haben noch einiges vor. Wir haben gleich noch Tiere, die es geschafft haben.
Tiere, genau. Unsere neue Lieblingsrubrik. Es gibt einige Tiere. Vielen Dank auch für die gesamten Mails zu den Tieren, die es geschafft haben. Ich habe so viele Vorschläge für coole Tiere, die es geschafft haben. Wahnsinn, wie viele prominente Tiere es in der Weltgeschichte gibt. Ich würde jetzt noch gerne einen schönen Song auf die Playlist packen. Vor ein paar Tagen hat mich Porky von Deichkind mal wieder besucht. Der war in Berlin. Die machen gerade ihre neue Platte fertig. Und wir saßen rum und wir haben über schöne Lieder geredet. Und wir sind beide zu der Übereinstimmung gekommen, dass Pink Floyd mit Wish You Were Here einen der schönsten Songs überhaupt geschrieben haben.
Wish You Were Here von Rednecks. Weißt du das noch? Das war irgendwie die zweite, dritte Single von nach Cotton Eye Joe.
Nein, das
Wish You Were Here von Rednecks.
Und das packst du auch nicht auf die Playlist. Und jedenfalls,
mach ich auch nicht.
Für Syd Barrett ist diese Platte ein bisschen geschrieben, der erste Kopf von Pink Floyd. Wenn euch das interessiert, schaut euch mal auf YouTube die Story an über Syd Barrett und Pink Floyd. Der hat halt die Band gegründet, dann irgendwann schwachsinnig geworden, zu viel LSD genommen, Psychosen bekommen, in die Klinik gekommen, Kopf abrasiert, also nicht den Kopf, sondern die Haare abrasiert, aufgedunsener Typ gewesen und ist dann tatsächlich als Pink Floyd, die dann weitergemacht haben und nachdem er ausgestiegen war, ins Studio gekommen und hat die besucht, als sie gerade auch diesen Song, glaube ich, aufgenommen haben, Shine on You, Crazy Diamond, auch ein wunderschöner Song. Und das kann man sich alles angucken auf YouTube. Übrigens haben Pink Floyd auch ein mega cooles Hausboot, das kann man auch auf YouTube sehen, wo sie ihr Studio haben. Naja, und diesen Song, den packe ich jetzt auf die Liste, Wish You Were Here, weil er so wunderschön ist.
Weil ich mich jetzt outen kann, dass ich seit Wochen nichts anderes höre als haarigen Rock, möchte gerne Europe und Final Countdown auf die Fili und Bumsi Playlist tun. Und ich muss immer, wenn ich einen Song höre, daran denken, wie Job von Arrested Development, der älteste Bruder dieser verrückten Familie, der Bluths, diesen Song immer spielt, wenn er seine Zaubershows macht. Das ist allein deswegen und weil es ein cooler Song ist. Ich muss immer daran denken, wenn ich den Song höre, die erste Erinnerung an diesen Song, ich stehe mit meinen Eltern, ich weiß noch wirklich, da war ich vielleicht 6 oder so, im Auto, ich sitze im Auto,
nackt,
in Ratzeburg. In Ratzeburg.
Ach, okay,
in Schleswig-Holstein, in Ratzeburg, weil irgendwie wir da waren früher an der Grenze oder irgendwie jemanden abgeholt haben. Und ich höre den Song mein Vater ist gerade irgendwie draußen und kauft Zigaretten oder so und kommt dann wieder rein. Und dann weiß ich noch genau,
es ist auch wirklich sehr einprägsam, es ist unfassbar einprägsam. Ja. Wenn man in der Zeit aufgewachsen ist, 86 war das, glaube ich, da war das Nummer 1, da war ich 13 Jahre alt und ich fand die Nummer damals schon mega anstrengend, ehrlich gesagt.
ja, du warst immer, hattest immer schon sehr guten
Musikgeschmack. Nein, ich habe auch, weißt du was, ich fand auch viel, aber das Lied, komischerweise hat mich das nicht, der hat mir zu viel geschrien, der Joey Tempest, das war ein Sexgott. Der Sänger war ein Sexgott.
Meinst du,
und Männer, die betitelt wurden als Sexgötter,
sind keine Sexgötter.
Fand ich auch irgendwie, war einfach außerhalb meines kompletten Vorstellungsvermögens. Also, das sollte alles. Der hatte auch so eine gelockte Ich packe auch noch einen Fick-Rock-Song mit drauf. Und zwar Pour Some Sugar on Me von Def Leppard. Das ist doch kein
Fick-Rock-Song?
Def Leppard, Pour Some Sugar on Me. Das.
Sherry, Sherry, Lady.
Der Sänger, ich erzähle, die Platte Hysteria von Def Leppard, ne, die war, die hat 8 Millionen verkauft oder noch mehr. Und ich wollte unbedingt aussehen wie der Sänger von Def Leppard. Der hatte so lange blonde Strähnen und hinten länger. Und ich habe ein Foto von ihm mitgenommen. Bin zum Friseursalon gegangen in der Hagenbeck Tierpark um die Ecke und habe gesagt, ich möchte aussehen wie der Sänger von Def Leppard. Und die hat mir oben die Haare, also mir im Fokuhila geschnitten. Und in der Schule meinte Veli, das war ein Türke, er meinte, du siehst aus wie einer von uns. Weil die hatten damals, ich 80er Jahre Kind, ey, die Türken in meiner Klasse, die hatten alle richtig lange, oben kurz, hinten so lang. Und aber die Assi-Deutschen, die hatten auch Fokuhila, aber die hatten das stoppelig. Aber die türkischen Typen, die 15 waren, die hatten schon so eine Welle drin und da hinten schon so, das so gelockt und so.
Ja, und die hatten mit 15 schon so einen Bartwuchs, wo man wusste, als Kartoffel hast du den mit 45 noch nicht.
Ja, das ist auch wahr. Manche sind ja auch mit so einem Vollbart geboren. Also tatsächlich, also wirklich in der 12. Klasse hatten, nee, 12, mit 12 Jahren oder so, hatte Veli, der war auch der Stärkste. Veli ist da genau, erinnere ich mich. Okay, jetzt hören wir mal auf hier mit Nostalgie. Hier ist Fest und Flauschig, die moderne Sendung. Und wir machen kurz Pause, gleich sind wir wieder da.
Du altes Suppenstück, bis gleich.
Du Suppenstück.
So Leute, hier ist Opa und jetzt geht's weiter mit Fest und Flauschig. Ja, das brauch ich. Fest und Flauschig.
Hier ist Fest und Flauschig, der 31. März. Die Sendung heißt Du altes Suppenstück. Wir begrüßen euch zum letzten großen finalen Part unserer Sendung.
Ist das wirklich der letzte große finale Part? Was ist, wenn wir jetzt gleich noch ein geiles Thema haben und uns verquatschen und dann auf einmal die Sendung 3 Stunden lang wird? Das ist doch möglich, theoretisch. Lass uns doch den Leuten die Illusion nicht nehmen, dass es passiert.
Ja, aber ich finde es auch ganz gut, wenn man manchmal so ein Finale hinaufbeschwört. So ein bisschen mit Dramatik arbeiten. Das brauchen unsere Hörer.
Weißt du noch, wie wir eine Phase hatten, so 1-2 Jahre lang, wo wir immer zwischendrin gesagt haben, dass wir bald aufhören?
Ja, ey, warte mal ganz kurz. Jetzt gerade, ich schwöre, während diese Sendung läuft, jetzt gerade schlafen ein paar Pärchen miteinander. Das habe ich auch.
Meinst du?
Ja, jetzt gerade. Und jetzt gerade werden die bei ertappt, weil ich jetzt gerade darüber rede. Jetzt gerade ist irgendein Pärchen und er liegt unten, aber sie sitzt oben drauf. Guckt ihn an, streichelt ihn und jetzt fängt sie an zu lachen. Jetzt lacht sie.
Nee, oder sie liegen so Löffelchen und er versucht, sie hören beide, jeder hat einen Ohrhörer im Ohr.
Ja.
Sie teilen sich ein Endgerät.
Oh nee, das
und jetzt,
ist aber
jetzt versucht er so rumzugreifen, aber sie hat keinen Bock. Weil sie möchte uns hier zuhören. Sie möchte Olli und Janni hören.
Das finde ich aber schon fast perfide. Jeder ein Stöpselchen im Ohr und unten und unten auch verstöpselt und dann unsere Sendung
nee,
hören.
Nee, noch nicht. Er liegt hinten. Er will jetzt ran, aber er weiß nicht wie. Weil jetzt natürlich, wo wir darüber reden, merkt sie natürlich, dass er das vorhat und das ist natürlich jetzt Kacke. Irgendwie. Es kommt jetzt sehr plump.
Pass mal auf, es gibt einen Podcast, der jede Woche über Sex redet. Wir machen das sehr, sehr selten, weil wir beide eigentlich ein bisschen verklemmt manchmal auch sind. Aber wollen wir einmal den ultimativen...
Ja, nicht verklemmt, sondern zu erfahren für den Mainstream.
Nein, weil wir einfach wissen, was ich gehört. Nee, das stimmt auch nicht. Aber pass auf. Also, folgendes. Wir machen eine Sendung das erste Mal. Alle Pärchen, die sich schon länger daten und es klappt nicht, wir machen diese Sendung 90 Minuten. Wir stehen das mit euch durch. Wir moderieren die Sendung im Geschlechtsverkehrtakt. Und am Ende, das ist keine Bonussendung werden, zu Weihnachten oder so mal. Das ist eine große Ratgebersendung, Jan, wo wir das erste Mal mit dem Pärchen dabei sind.
Ach so, also quasi Leute, die sich kennengelernt haben, vielleicht sich über die Sendung oder über den Podcast kennengelernt haben, vielleicht beim Weihnachtszirkus oder online, weil man irgendwie dieselben Hashtags benutzt und dann schlafen sie zum ersten Mal miteinander und das können sie machen, Service, die große Sexsendung, während wir dabei alles kommentieren.
Wir können Anweisungen geben und Tipps geben.
So. Sie ist mal ganz sanft anfangen zu streichen. Also mal ganz vorsichtig. Vorspiel ist ja so wichtig.
Ist das A und O. Und jetzt noch, warte mal, geh du noch mal duschen. Er sollte noch mal auf alle Fälle duschen.
So, ganz kurz mit den langen Fingernägeln willst du da geh du mal ganz kurz einmal zum Nägelschneiden. Unauffällig. Aber nicht mit dem Nagelknipser, das hört man dann durchs Bad, das ist dann uncool.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin kurz davor, mal eine persönliche Sex-Fauxpas meines Lebens zu erzählen, Jan. Aber ich glaube,
warum denn? Warum denn nicht? Durchfall beim Sex.
Nee.
Einfach so.
Also, nee, ich glaube, wir fangen damit gar nicht erst an in unserer
Sendung. Warum denn nicht? Ich will das jetzt, wieso, Was war denn dein persönlicher Sexpuffer? Erzähl doch mal.
Ja, das finde ich. Ja, was, und da sehe ich warum? Wiederum, dass du echt ein schlechter Freund eigentlich auch bist, sondern einfach, du würdest mich jetzt da rein, wenn ich heute zum Beispiel ein bisschen schwach wäre und da jetzt einfach mal naiv drüber reden würde und das würde mich jetzt irgendwie als vor allem in so schwierigen Zeiten in MeToo-Debatten und ich fange jetzt an, über eine Geschlechtsverkehr-Geschichte zu erzählen und du lässt mich einfach, du sagst, erzähl doch mal, Olli, erzähl doch mal, weil du dir so ein bisschen wünschst, dass ich das dann erzähle und morgen wie so ein Honk dastehe.
Das, nein, das
ist Medien. Du bist ein Medientyp, ich bin ein Soulman. Du würdest mich ins Unglück reißen.
Ich weiß aber, dass die Geschichte, die du jetzt erzählen würdest, eine geile Geschichte gewesen wäre.
Ja, weiß ich auch. Es war das allererste Mal, dass ich mich mit...
Du bist so kurz davor.
Ja, weil ich heute Abend, ich habe 2 Flaschen Wein getrunken, nicht 2 Gläser. Nein, oh Gott, das cutten wir, das glauben wir alle. Mann. Ich habe 2 Gläser Wein getrunken. Ich bin in einer leichten Stimmung. Ich würde es jetzt erzählen.
Ja, dann müssen wir aber danach schnell abschicken und dann zusagen, dass sie das nicht mehr als schneiden darf.
Ich erzähle die Geschichte und Sue soll wissen, ob die drin bleiben soll.
Sue darf das entscheiden?
Ja.
Okay, alles klar.
Ich habe mich das erste Mal mit einem Mädchen getroffen und es war kurz davor, dass wir Sex hätten. Und ich habe gesagt, ich lade sie zum Essen ein. Wir hatten schon ein paar Mal geknutscht, es kam aber noch nicht zum Äußersten. Ne? Und dann habe ich gedacht, ich muss sie jetzt irgendwie, weil sie, ich habe es gespürt, ich habe in ihren Augen gesehen, sie war skeptisch. Sie war sich noch nicht sicher, ob sie bereit ist für diesen Schritt. Für sich mir hinzugeben. Also wir waren auf die Geschichte ist wirklich 20 Jahre her. Da war ich Anfang 20 und ich war total nervös, weil sie war sehr hübsch. Sie war aber auch so ein bisschen abgebrühte. Ich habe sie kennengelernt abends in der Bar. Egal, wir sind immer in den gleichen Laden gegangen und irgendwann haben wir rumgeknutscht. Und dann habe ich sie zum Essen eingeladen und habe Chili-Huhn gemacht. Ich habe kleine
Chili-Huhn.
Ja, ja.
Ich hab dir Chili-Huhn gemacht, weil du bist scharf und ein Chick.
Ja, ich habe Chili, das war aber geil. Okay, das habe ich nicht gedacht damals, aber ich habe dann so kleine Chilischoten gekauft, habe die auseinandergebrochen und habe eine kleine Tinktur gemacht, also eine kleine Soße aus diesen Chili-Sachen mit Zitrone und so und Öl und habe dann die Chilis mit der Hand zerbrochen und habe das mit so einem Pinsel eingerieben, das ganze Chili-Huhn, also Huhn mit Chili eingerieben. Dann hat es schon geklingelt, ich habe irgendwie getrödelt, weil ich damals noch gekifft habe. Und dann hat es geklingelt, sie kam rein. Und jetzt, pass auf, jetzt wird es ein bisschen dirty, aber wir haben sofort rumgemacht. Wir haben sofort rumgeknutscht. Sie hatte echt, auch sie fand das gut. Wir hatten eine gute Phase gehabt. Und dann fasse ich zwischen ihre Beine und sie fängt sofort an zu schreien, weil ich hatte das Chili-Huhn benutzt und hatte mir die Hände nicht gewaschen. Und das ist das Peinlichste, was mir, ich werde diese Geschichte nie vergessen, weil der Abend war innerhalb von 2 Minuten gelaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Geschichte hier heute Abend erzählt.
Doch, es ist eine gute Geschichte. Sehr
und ich
gute
schwöre,
Geschichte.
Innerhalb, danach, 5 Minuten später hat sie, das hatten, okay, eine Viertelstunde später saßen wir so völlig so, also völlig ernüchtert, weil ich, ja, es ist eine, okay, pass auf, das ist nicht nur eine Kindersendung, das ist eine Geschichte aus meinem Leben, die ich jetzt mal erzählt habe. Wer sich jetzt angestoßen fühlt oder sich moralisch darüber erheben möchte.
Wer das jetzt mit Kindern hört und ey Kinder, was glaubt ihr, wie ihr entstanden seid?
Ja, genau, durch
Geschlechtsverkehr. Weil Papa nämlich kein Chili-Huhn gemacht hat.
Und natürlich ist das auch jetzt mir ein bisschen unangenehm, aber ich finde dieser Podcast... Nein. Kann auch mal so eine Geschichte
abfüllen. Ehrlich, einigermaßen anonymisiert. Hätte ich jetzt was Schlimmeres mir vorgestellt.
Es tat mir, aber du hättest, pass auf, du hättest das Gesicht dieses Mädchen sehen sollen, nachdem, es war wirklich Chili, pure Chili auf meinen Fingern. Wir wurden intim, wir haben rumgeknutscht. Ich habe sie überall angefasst mit meinen Fingern und Chili war dran und das hat einfach ein das muss so schlimm gewesen sein, weil einfach.
Dann klingelte es aber Otto Chili an der Tür.
Ja, da kam Otto Chili.
Der hat dich verteidigt, der wollte dich verteidigen.
Der wollte mich verteidigen, meine Chili ist voll in Ordnung. Nee, komm. Jan, das ist, wir lassen das mit den Tieren, dafür lassen wir die Rubrik Tiere, die es geschafft haben,
nein,
heute weg.
Nein, aber wir haben doch jetzt die Tiere, die es geschafft haben, haben wir so schön vorbereitet. Lass uns doch die Vorbereitung nicht wegschmeißen.
Ich bin fix und fertig, dass ich jetzt diese Geschichte, ey, du bist mal wieder fertig mit einer ehrlichen Geschichte aus deinem Leben.
Boah. Eine ehrliche Geschichte, warte, ich habe eine aufgeschrieben tatsächlich, warte mal.
Ja, du hast einen AfD-Typen geblockt auf Twitter.
Nein, pass auf. Habe ich dir schon mal von meiner Tabak-Ausfallgeschichte erzählt? Ich habe doch schon mal, wir haben uns schon öfter über Ferienjobs unterhalten. Ja. Und ich habe mal als Jugendlicher, als ich gerade meinen Führerschein hatte, habe ich Tabak ausgefahren. Bei der Firma Tabakwaren Wolters in Bremen-Nord. Ja. Die bestückt alle immer noch, glaube ich. Alle Zigarettenautomaten und alle Kioske hat die mit Tabak. Und Tabak war damals vor 15 Jahren eine Riesennummer. Geraucht wurde richtig viel. Ja. Also gerade in Bremen-Nord, Rauchen ist oft das Einzige, was man in Bremen-Nord noch machen kann.
Aber ganz ehrlich, wenn noch irgendwo die Raucherflagge hochgehalten wird, dann in Bremen-Nord, glaube ich.
Ja, genau. Smoky, der Smoky-Stadtteil von die Smoky-Eyes von Bremen sind Bremen-Nord. Ich habe damals Tabak ausgefahren. Das war mein erster Ferienjob, nachdem ich meinen Führerschein bekommen habe. Das muss also, was 1999, ich bin Jahrgang 81, genau, 1999 muss das gewesen sein. Ein halbes Jahr, nachdem ich einen Führerschein hatte. Ich war total stolz, weil ich konnte mit so einem VW-Bus rumfahren. Das war ein VW-Bus, in dem waren Zigarettenstangen gelagert. Im Nachhinein fiel mir das erst auf, mit was für einem unglaublichen Aufwand die Zigaretten in dieser Firma verpackt wurden. Das war immer Vier-Augen-Prinzip, weil Zigaretten natürlich auch geklaut wurden und so. Da hat nie einer alleine so einen Karton gepackt, sondern da war immer einer, der hat dazugeguckt. Und ich war jetzt der junge Typ als Nichtraucher. Die haben gerne Nichtraucher eingestellt natürlich, bei der Firma ist ja klar, ja. Weil die dann halt, die klauen halt weniger Zigaretten, ja. Und die kommen dann halt nicht weg. Und dann war ich so stolz, dass ich Sachen ausfahren durfte und Zigaretten ausfahren durfte und war dann in Bremen-Walle.
Du hattest richtig Verantwortung, ja.
Ich hatte Verantwortung, der ganze Wagen war voller Zigaretten, ich hatte teilweise auch Bargeld und so mit dabei. Ich war gerade 18 Jahre alt und war auch also mit dem Auto unterwegs, alleine mit dem eigenen Auto, auch noch so einem schönen und so, es roch immer so nach Tabak. Und dann stand ich gegenüber vom Fernsehturm in Bremen, weil das weiß ich noch wie heute. Und das war so ein Auto, das war so sicherheitsmäßig, wenn du die Tür zugemacht hast, war die Tür zu. Ja. Und dann stand ich da vor dem Kiosk, wollte gerade die Sachen ausladen und mach die Tür zu und hab den Schlüssel im Schlüsselloch stecken gehabt. Und stand dann da. Das war die Zeit vor Handys. Ja. Das wissen die jungen Leute auch nicht mehr, wie das war. Und stand ich da mit einem Wagen voller Tabak. Ich hatte eine Tour zu erfüllen. Hatte Geld im Auto. Der Wagen lief. Ich stand in Walle bei einem mir völlig fremden Kiosk und wusste nicht, was ich machen sollte. Und dann kam der Chef von Tabakwaren Wolters. Ich glaube, der hieß Herr Wolters, weiß ich aber nicht genau. Keiner, liebe Grüße, ist wahrscheinlich mittlerweile Seniorchef und so. Und da habe ich gedacht, ach du Scheiße, es gibt den Ärger meines Lebens. Kam dann an, es gab aber keinen Ärger. Der hat einfach einen Zweitschlüssel dabei gehabt und hat den Wagen aufgeschlossen. Das Leben ging ganz normal weiter.
Wir sind immer noch fest und flauschig. Bei uns gibt es immer verschiedene Rubriken. Jetzt haben wir wieder eure Lieblingsrubrik. Hier geht es um die Tiere, die es geschafft haben. Ja, denn die Menschen sind okay, aber Tiere, ne, die sind noch viel, viel geiler. Und die großen Tiere dieses Jahrhunderts, des letzten Jahrhunderts, die werden hier bei uns gehuldigt. Denn hier sind
Tuffy der Elefant, Charlie der Affe, Kommissar Rex.
Das sind Tiere, die es geschafft haben.
Knut der Eisbär.
Tiere, die es geschafft haben.
Flipper der Fisch.
Das sind Tiere, die es geschafft haben.
Ein Hund namens Beethoven.
Das sind Tiere, die es geschafft haben.
Die Tiere, die es geschafft haben.
Tiere, herzlich willkommen, die es geschafft haben, richtig.
Zu dieser schönen Rubrik bei Fest und Flauschig. Du machst diese schönen Verpackungen. Da merkt man, du bist vom Fach.
Ich bin Musikproduzent. Ich bin auch
Tierfan und Musikproduzent. Wie viele Tiere hattest du schon?
In meinem Leben, ich hatte eigentlich nur einen Hund tatsächlich. Ansonsten, nur zwei Katzen hatte ich auch noch. Aber die sind bei der Trennung mit draufgegangen damals. Hat meine Freundin mitgenommen. Waren Scheidungskatzen.
Oh, ja. Oh. Konnten die Katzen nicht selbst entscheiden, wohin sie gehen?
Nee, sie war aber auch einfach da so, sie war alpha-mäßiger drauf mit den Tieren. Die Tiere haben auf sie eindeutig gehört. Die wären auch lieber, wenn man die Tiere gefragt hätte, hätte ich gewusst, dass sie gesagt hätten, ja, wir möchten gerne bei der Frau bleiben.
Ich hatte nur einen Hamster und einen Guppi, mehr nicht.
Ja, ich hatte einen Hasen, der gehört aber eigentlich meinem Vater. Deswegen habe ich keine emotionale Bindung zu dem Hasen richtig aufnehmen können, weil er ihn geholt hat. Der hieß Seppel. Michael Jacksons Affe Bubbles, das ist das Tier, um das es heute geht. Denn das ist auch ein Tier, das es geschafft hat. Wer erinnert sich nicht an den super kleinen, sympathischen Schimpansen, der viele Jahre Michael Jackson auf Promotier begleitet hat, auf den Touren dabei war. Er war nicht nur irgendwie ein kleines nebenbei Tierchen, sondern es war ein richtiger Freund. Und die beiden hatten wirklich also auch eine innige Affäre in der Beziehung gehabt, keine Affäre.
Ja, aber nicht ganz wirklich, da ist nie was gelaufen zwischen Bubbles und Michael.
Ich bin jetzt gerade mal auf der Wikipedia-Seite von Bubbles. Bubbles wurde 1983 in einem biomedizinischen Versuchslabor in Austin geboren. Nachdem das Tier von seiner Mutter getrennt worden war, kaufte ein Hollywood-Tiertrainer den Schimpansen. Ein Jahr später kaufte Michael Jackson den Schimpansen.
Warte mal, kauft dem Schimpansen und tourte in den nächsten 4 Jahren mit ihnen rund um die Welt, unter anderem auch durch Japan. Mit der Zeit erlernte Bubbles den beliebtesten Tanzschritt Jackson, den Moonwalk. Echt, der konnte sogar den Moonwalk. Diesen führte er oftmals der Presse vor. Bis in die späten 90er Jahre lebte Bubbles auf Jacksons Neverland Ranch. Er durfte in einem Bett schlafen, während Mahlzeiten mit Michael Jackson an einem Tisch sitzen oder im hauseigenen Kino Filme schauen. Michael Jackson trennte sich 2003 von Bubbles, nachdem der Affe zunehmend aggressiver und für Menschen gefährlicher geworden war. Bis zum Jahr 2005 lebte er bei seinem Trainer in Kalifornien. Im März 2005 gab dieser ihn an das Center of Great Apes in Wachala, Florida ab. Der Schimpanse wiegt 170 Pfund und kann für einen Preis von 10.000 US-Dollar für ein Jahr lang adoptiert werden. Man erhält ein Zertifikat, jedoch nicht die Möglichkeit, ihn aus seinem gewohnten Umkreis zu entfernen. Der Adoptierende darf eine Nacht auf dem Gelände verbringen. Absurd.
Und ja, das, was ich nicht wusste, ist, dass Bubbles immer noch lebt. Warum war Bubbles nicht einer der Gesprächspartner in der großen HBO Living?
Also ich, tatsächlich,
das habe ich mir als erstes gefragt.
Wenn einer auspacken kann,
mitbekommen. Der hast doch alles mitbekommen.
Und du bist 81 geboren. Ne? Bubbles ist 2 Jahre jünger als du.
Also, wenn Bubbles ein Mädchen wäre, würde ich sie mal ins Kino einladen.
Und zwischen dir und Bubbles, also auf alle Fälle solltest du Bubbles interviewen, wenn die Möglichkeit bestünde. Warum hat das keiner gemacht? Mal ganz ehrlich.
Warum hat keiner mit Bubbles gesprochen? Bubbles könnte quasi wie so eine Art, ja, so ein Obmann, der Michael Jackson Obmann Bubbles, der kennt ja beide Seiten.
Ja, und vor allem, er hat es ja wirklich auch aus der Neverland Hölle geschafft, ne? Leaving Neverland.
Ja.
Er ist eigentlich, und hier gibt es tatsächlich über Bubbles noch Michael Jackson soll Bubbles Windel weich gesprügelt haben, schreibt der Rolling Stone in einem Artikel. Schläge ins Gesicht, Tritte in die Magenkuhle. Michael Jackson soll seinen besten Freund misshandelt haben. Michael Jackson und Bubbles galten als heimliches Traumpaar des Pop. Die zwei waren derart eng, zeitweise bei jedem Auftritt des anderen anwesend, dass manche miese Scherzbolde sagten, man hätte Musiker und Schimpanse manchmal gar nicht auseinanderhalten können. Das ist ja schon sehr rassistisch. Einem Augenzeugenbericht zufolge soll es aber zu heftigen Streitszenen zwischen den beiden Freunden gekommen sein. Jackson soll seinem tierischen Kumpel gegenüber sogar handgreiflich geworden sein. Das implizierte angeblich Jane Goodall, die sich laut NMA gegenüber TMZ so äußerte.
Jane Goodall spricht Affensprache. Da wird Bubbles ihr das wahrscheinlich anvertraut haben oder per WhatsApp geschrieben haben.
Die 84-Jährige sei der Überzeugung, dass Bubbles ein misshandeltes Tier gewesen sei. Tatort Neverland Ranch. Belege dafür lieferte Goodall allerdings nicht. Sie beschuldigte Jackson auch niemals direkt, sondern wies nur auf seine Anwesenheit während der Prügelszenen hin.
Ja, wieder werden Nachrichten eintrudeln von Michael Jackson Fans. Das ist übrigens wirklich die Zombies der Leserbriefwelt. Ich dachte, die gibt es gar nicht mehr, aber die kommen wirklich aus Löchern rausgekrochen. Und wahrscheinlich wird es jetzt auch einige Leute geben, die Michael Jackson gegen Bubbles Vorwürfe oder Jane Goodalls Vorwürfe verteidigen und sagen, das stimmt gar nicht, weil es ist was ganz Normales, dass ein erwachsener Mann und ein Affe beste Freunde sind.
Hier ist noch eine andere Nachricht. Hat Michael Jacksons Promi-Flash kommt mit der Schlagzeile, hat Michael Jackson Schimpanse versucht, sich selbst umzubringen? Angeblich war der so verzweifelt, der Affe, dass er auch Selbstmord versucht. Also okay, wir wollen, das sind alles...
Nee.
Ja. Nee. Wusstet ihr, dass Michael Jackson einen Affen als Haustier hatte? Fragt dann auch noch, naja, egal. Okay, jedenfalls...
Tiere, die es geschafft
das
haben.
Das war Bubbles.
Die traurige Ausgabe heute.
Ja.
Tuffy der Elefant. Charlie der Affe. Kommissar Rex.
Das sind Tiere, die es geschafft haben.
Knut der Eisbär.
Tiere, die es geschafft haben.
Flipper der Fisch.
Das sind Tiere, die es geschafft haben.
Alle Hunde namens Beto.
Das sind Tiere, die es geschafft haben. Wow.
Oh Mensch, der arme Bubbles.
Der arme, arme Bubbles. Mensch, Jan, das war eine Sendung voller Geständnisse, voller Emotionen.
Ja, ich hatte mir echt vorgenommen, heute noch ein großes Europa-Plädoyer zu halten. Das mache ich aber nächste Woche.
Wie wichtig ist, dass Europa ganz plakativ gesagt zusammenhält jetzt einfach? Ja?
Ja, mich hat diese Brexit-Diskutiererei so mitgenommen. Das war wirklich so spannend und ist ja weiterhin spannend, dass ich habe das Gefühl, das bringt nichts, so rumzujammern. Man muss, glaube ich, jetzt einfach, damit irgendwas passiert, einfach große Schritte machen in eine Richtung, wo keiner mit rechnet. Einfach nach vorne gehen und das maximal Mögliche fordern. Und ich frage mich sowieso, dass, ich habe diesen Song veröffentlicht, ne, dieses United States of Europe, und das ist ja eher so.
Ist halt eine Message.
Ja, und das ist als Ausformulierung von irgendeiner Idee, aber von jemandem, der es ausformuliert, den man nicht unbedingt ernst nehmen muss. Aber das Schöne, das ist ja der große Vorteil, wenn man so einen Beruf hat, dass man mal was raushauen kann, ohne Anspruch auf, das muss jetzt so passieren oder so. Wusste natürlich auch, dass das schon die Vereinigten Staaten von Europa ist, also der Plan. Der Plan ist, die Vereinigten Staaten von Europa gründen, und zwar nicht nachdem großer Weltkrieg wieder den ganzen Kontinent zusammen hat fallen lassen, sondern einfach mal so aus Vernunft, quasi so mit dem gleichen Gefühl, mit dem man jetzt eigentlich vernünftige Klimapolitik machen kann, obwohl es einem selber vielleicht noch nicht nützt, aber den Kindern kann man ja auch theoretisch über was anderes nachdenken als diese merkwürdige Kleinstaaterei in Europa. Und ich weiß ja, als Deutscher ist man ja immer so berufen, solche Sachen irgendwie in die Hand zu nehmen, aber wir sind ja ein Land, was auch entstanden ist aus so ganz kleinen Fürstentümern mit ganz vielen Grenzen und ganz vielen verschiedenen Währungen und Schlagbäumen und politischen Räumen. Das war das große, in Anführungsstrichen, Schicksal von Deutschland viele hundert Jahre lang, und haben wir es geschafft. Das Einzige, was wir brauchten, war ein Krieg gegen Frankreich. Und schon hat es geklappt. Aber jetzt eben nicht. Jetzt ja sind wir mit Frankreich zusammen. Gegen wen könnten wir Krieg führen, damit wir als Europa quasi... England ist ja auch blöd.
Ja.
Die sind ja, außerdem sollen die mit da wieder dazukommen. Wer weiß, vielleicht passiert das ja noch.
Ich finde das so wichtig irgendwie, dass das irgendwie, das ist auch einerseits.
Ohne Krieg.
Der Brexit ist so eine, das ist gerade so eine wirklich schwierige Sache, die ganz Europa so schwer schädigen könnte, finde ich. Weil, umso älter ich werde, umso mehr finde ich, dass so Zeichen von Menschlichkeit gesetzt werden müssen. Und ich finde einfach, wenn man sich einfach mal zusammensetzt und verschiedene Länder, Völker, Kulturen einfach zusammenfinden, dann ist das so ein wichtiges Zeichen in der heutigen Zeit. Und einfach dieses ganze Gefasel drumherum und diese ganze Wichtigtuerei und wem nützt das alles und warum wird sowas gemacht, anstatt einfach mal eine Entscheidung zu treffen und vielleicht auch eine vernünftige zu treffen oder auch mal sich zu einzugestehen, dass man einen Fehler gemacht hat. Das ist alles so belastet, gerade von so Eitelkeiten und solchen Sachen, und macht das alles sehr schwierig. Und ich finde das schon sehr, sehr traurig, weil ich einfach auch echt in ganz Europa diesen Rechtsruck einfach so wahnsinnig bedrückend und angsteinflößend manchmal auch finde, ohne Angst haben zu wollen oder so, aber...
Naja, angsteinflößend finde ich das nicht. Ich finde einfach nur das ein bisschen bemerkenswert, dass es quasi von vernünftigen Leuten da nicht so richtig eine Antwort drauf gibt und man sich lieber untereinander mit
was ich angsteinflößend finde, ist dieses destruktive Denken einfach, dass man nicht weiterdenkt, dass einem so auch Kinder scheißegal geworden sind, dass so viele Leute argumentieren mit so einer Haltung, dass es nur noch sie selber betrifft und nicht mehr das, dass es auch eine Generation nach uns gibt und dass die Menschheit eigentlich so aufgestellt war, dass wir, die gerade hier leben, das machen für unsere Kinder und dafür, dass das alles besser wird und dass dieser Glaube daran irgendwie verloren geht, indem man einfach diskutiert und Leute einfach so schwergewichtige, böse, rassistische und harte Äußerungen raushauen, ohne dran zu denken, wie die Zukunft dieser Welt aussehen könnte. Dass man einfach, ja, das ist so ein Neandertaler-Verhalten.
Ja, genau, weißt du, mit Blick auf Europa denke ich immer, die Leute, weil die einfach keine Ahnung haben und keine Idee haben von dem, wie es anders sein könnte als jetzt, sich quasi in sich reinkehren und sich verkriechen in ihren kleinen Scheißländern, in ihren miefigen Ländern mit ihren Sprachen, anstatt darüber nachzudenken, ob es vielleicht eine gute Idee ist, dass unsere Kinder eines Tages nicht nur das Europa, wie wir es jetzt kennen, dass man schon relativ frei überall hin herreisen kann, dass man, wenn man möchte, in Frankreich mit dem Euro bezahlen kann oder dass man Schüleraustausch und Partnerschaften und Freundschaften über Ländergrenzen hinweg hat, sondern dass es vielleicht noch eines Tages viel, viel mehr so ist, ja, dass es viel selbstverständlicher ist, dass
und dass Leute, man sich sicher, dass man sicher sind, vertraut und auch durch diese Welt, und da, um das zu tun, muss man auch Gefahren eingehen, muss man mit anderen Kulturen, mit anderen Sachen, muss man über Sachen reden und Sachen und keine Mauern ziehen und sich nicht so verhalten, als wenn alles wieder, es diese Welt ist groß und diese Welt wird sich verändern, ob du willst oder nicht, und das musst du halt machen, indem du ein Risiko eingehst auch manchmal, und wir leben hier wirklich so in diesem
Was ist das letztlich für ein Risiko? Ja, das einzige, ja, Risiko ist letztlich, ist es doch so, wie entweder du verschanzt dich in deinem Haus und ziehst eine Mauer um dein Haus herum und fürchtest dich in deinem Haus vor deinen Nachbarn, oder du machst halt ein Straßenfest und gehst raus und stellst fest, oh, das sind ja einfach ganz normale Leute wie ich, die auch alle irgendwie Angst haben, und man kommt irgendwie einigermaßen gut klar miteinander, mit einigen vielleicht auch nicht.
Und du als ja, und mit manchen auch nicht, und natürlich gibt es...
Also trinkst du Slibowiese, gibt es
keine Kopfhose, so ein Stärkere hat recht.
Baust du Garage zusammen.
Nein, aber du musst doch wenigstens, du musst doch mit dem Glauben des Besseren kämpfen und mit der Überzeugung kämpfen, die mehr ist als Hass, Abgrenzung und sonst was. Und muss doch auch vielleicht andere Menschen überzeugen von dem, an das, was du glaubst. Oder glaubst du nur daran, dich zu verschanzen? Aber ich werde
jetzt auch... Und der erste Schritt ist weg von diesem scheiß komischen Distinktion Konsumptionsdenken, was das Internet total befördert. Also immer sagen, ich weiß, ich kann das auch ganz toll. Ich weiß immer zuallererst, was scheiße ist. Aber dann selber quasi dazu, zu einem Punkt zu kommen, auszuformulieren, was man gut findet und dann dafür zu stehen und das auch durchzuhalten, das ist der Trick.
Richtig.
Befürchte ich. Ja. Und mit diesen offenen Gedanken, wie immer, beenden wir die Sendung. Vielleicht gibt es nochmal Monologe und noch mehr solcher Gedanken. Ich finde, das macht nämlich Spaß.
Ja.
Ich finde, das macht Spaß, eine Sache auszuformulieren, die man gut findet. Und es macht dann sogar Spaß, was dafür in die Fresse zu bekommen, wenn man selber quasi mit sich im Reinen ist und sagt, was ist vernünftig? Sag doch was dagegen und hör auf, mir in die Fresse zu hauen.
Genau.
Oder
man
oder
muss
auch was, mutig was Besseres.
Und man muss mach mutig sein, seine Sachen und seine Wünsche und Gedanken und all das auszuformulieren oder rauszuhauen, auch wenn man dafür in die Fresse kriegt. Und wenn man ja auch nicht alles richtig weiß und alles nicht weiß hundertprozentig und einen Leute dauernd belehren wollen, ist es wichtig, für seine Gefühle und seine Sachen einzustehen und für was Gutes im Leben. Ja, mit diesen emotionalen Worten verabschieden wir uns heute, oder?
Eine Sendung, die endet wie ein Schlagertext von Florian Silbereisen, aber da, es steckt so viel mehr.
Fühlt euch mal alle von meinen Chili-Händen in der Mitte zwischen den Beinen angefasst, ja?
Das ist so eine geile Geschichte. Und für oft, wie man weiß, wie das brennt, wenn man sich selber schon mit so Chili-Pfoten in die Augen gefasst hat oder sowas. Ich möchte gar nicht genau darüber nachdenken.
Komm, wir packen noch was von Chili Gonzales auf die Playlist.
Und die Red Hot Chili Peppers. Komm, Under the Bridge Downtown. Hier Under the Bridge Downtown, Olli. Hier Under the Bridge Downtown.
Oh Gott. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche, ihr alten Suppenstücke. Bis nächste Woche. Das war Fest und Flauschig. Und lasst euch morgen nicht verarschen und pranken am 1. April. Haut einfach direkt in die Fresse, wenn einer euch einen Scherz irgendwie schief liegt.
Bis dann, ne? Tschüss.
Bis dann, ciao.